Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für...
Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Küchenfunks. Diesmal in einer Urlaubsedition, weil ich bin in Frankreich und der Sven sitzt zu Hause und schwitzt sich wahrscheinlich da auch alles aus dem Leib. Wir sind heute zu zweit. Ich, der Christian von Küchenjunge.com und...
Ja, ich halt der Sven vom... Ach, ist doch egal. Ich bin Sven. Nennt mich Sven. Und ich habe keinen Urlaub.
Ja, sorry.
Ja, toll, du Arsch.
Hast du keinen Spitznamen, Sven? Vielleicht können wir dich Kuli nennen oder so. Nicht?
Nee, das ja.
Okay.
Kommen wir lieber zu etwas anderem, zu etwas Leckerem.
Oh ja, also ich...
Was isst du die ganze Zeit da in Frankreich?
Nur geilen Scheiß. Also ich meine, hast du schon mal jemanden erlebt, der seine KitchenAid mit in den Urlaub genommen hat?
Ich wusste ja schon immer, dass du ein bisschen geistesgestört bist, aber so derbe.
Ja, ich meine, ich musste nicht im Flugzeug mitnehmen, ne? Also das wäre mir, glaube ich, dann ein bisschen zu teuer gewesen mit dem Übergepäck. Aber im Auto, ich habe alles reingeknallt, um hier ein bisschen rumzukochen. KitchenAid.
Teppanyaki-Grill.
Ja, der kann ich ja nicht ausbauen.
Ach so.
Nee, wir haben hier im Ferienhaus Gasgrill. Also Gasflammen. Damit kann man ja auch schon sehr schön rummachen, ne?
Ja.
Ansonsten, jede Menge geilen Scheiß. Und die kriegst du ja auch jede Menge geilen Scheiß im Supermarkt, auf den Märkten. Das macht einfach Laune. Wovon möchtest du gleich erzählen, Sven?
Soll ich mal alles einmal so runterrattern und du sagst dann so, ey, das würde mich interessieren, den Rest kannst du in der Tonne kloppen?
Genau.
Alles klar, pass auf. Wir hätten Geburtstagsessen, wir hätten gefüllte Hamburger, wir hätten Bouillon und Jus, wir hätten Safthuhn, wir hätten die Luxusklasse, wir hätten Captain Morgan, wir hätten rauchfrei, gesunde Ernährung, Junk Dessert und Moleskin Fächerbücher.
Ah. Okay, lass uns einfach oben anfangen. Also mich interessiert das irgendwie alles sehr.
Das war ja jetzt echt kreativ. Lass uns einfach oben anfangen.
Ja, wie in der Speisekarte. Kommst du in ein Restaurant, liest die Speisekarte, findest alles geil. Ja, ich meine, da kannst du nicht von oben bis unten alles essen, weil dann platzt du, glaube ich.
Na, es kommt auf den Zeitraum drauf an, den man dafür Zeit hätte, ne?
Das stimmt.
Mehrere Tage wäre schon cool.
Das ist natürlich auch, wenn du im Urlaub bist und dann das Restaurant einfach jeden Tag besuchst, wenn das dein Geldbeutel zulässt. Hier in Frankreich ist das nicht so möglich.
Das dachte ich mir fast schon. Was kostet denn da das Essen?
Also du kannst hier in ein einfaches Bistro gehen, da kriegst du also, glaube ich, nichts unter 10, 12 Euro. Musst du halt schon mal für einen Salat, da fängt's an. Und da musst du halt gucken, ich meine, mittags reicht das. Aber wenn du abends halt schon mal ein paar Gänge isst, dann bist du mindestens 35 Euro, 40 Euro los.
Die Qualität ja, gut,
stimmt auch, aber ich meine, du hast halt keine... Ja, die andere Schiene ist sehr eng, dass du irgendwo Pizza essen gehst für ein paar Euro oder so. Ich meine, die Pizza kostet hier im Ort 12 Euro eine Margherita.
Krass.
Oder 9. Ich glaube, zwischen 9 und 12 Euro sind die Pizzen hier. Und eine Margherita für 9, also ich habe sie noch nicht probiert. Vielleicht ist da irgendwas ein geiler Scheiß drauf.
9 Euro. Naja gut, wenn's wirklich gut ist, kann man sich da... Das macht ja sowieso immer die Menge, wie viel man davon isst, ne? Ist ja scheißegal, was der Scheiß kostet. Einmal essen kannst du.
Ja.
Einmal 9 Euro, wow, okay, und wenn's dann geil ist, super. Ja, so ähnlich war das auch an meinem Geburtstag mit dem Geburtstagsessen. Ich habe mehrere Gänge gekocht. Mhm. Ich glaube, bei 4 haben wir dann aufgehört.
Zu zählen oder zu kochen?
Nee, zu kochen. Weil dann mussten die ersten noch wieder nach Hause. Also wir haben echt schön... Es ist ja nicht so, dass ich Leute einlade und dann essen wir hier. Ne? Sondern also wenn es geilen Scheiß gibt, dann lade ich immer Leute ein und dann kochen wir auch zusammen.
Ich glaube, das machst du immer so. Wie wir da waren, hast du ja auch erst angefangen zu kochen, wie wir gekommen sind.
Ja, weil das ja auch Teil des Programms war. Ja. Ne? Wir wollten ja, ich wollte ja nicht euch einfach nur bekochen, sondern wir wollten halt zusammen kochen.
Stimmt auch wieder.
Und ja, was gab's als erstes? Als erstes hatten wir, eigentlich wollte ich Garnele in Curry-Sud machen.
Hast du sogar ein schönes Bildchen vertwittert, ne? Hast du gesagt, das wird's geben und das gab's dann nicht?
Doch, aber es ist eine Suppe geworden und kein Sud.
Wo ist denn der Unterschied?
Eine Suppe ist ein bisschen dicker und nicht ganz so kräftig und ein Sud ist wirklich dünnflüssig. Da hast du halt das Zeug drinne gegart und ist würziger. Hm. Ja, das wäre jetzt meine Vorstellung von Sud. Ein Sud ist halt dünnflüssig, ist halt Wasser.
Und wie ist das passiert?
Absicht. Ich habe gedacht, gut, nee, dann machen wir eine Suppe von, dann können wir da mehr von essen. Und im Teller war auch zu viel Platz, als dass da so ein bisschen Sud schön drin ausgesehen hätte.
Okay.
Und muss man dann halt auch mal umschwenken.
Mhm. Stimmt wohl. Improvisation.
Ja, und dann haben wir, also, oh Mann, irgendwie, ich bin, wahrscheinlich liegt das an der Luft, dass ich momentan so viel husten muss. Man könnte nämlich denken, es würde daran liegen, dass ich starker Raucher bin, aber dem kann ich widersprechen.
Jeha!
Ich bin sehr starker Raucher.
Sehr starker Nichtraucher jetzt, oder?
Ich bin Nichtraucher, genau. Und das jetzt seit, ich glaube jetzt schon seit 2 Wochen.
Sehr schön. Das freut mich.
Ja, Mittwoch seit 2 Wochen. Genau heute, 8 Uhr, 14 Tage Nichtraucher. Geiler Scheiß. Richtig geil.
Kommst du damit klar? Vermisst du was? Oder ist...
Die ersten 2 Tage waren schwierig.
Mhm.
Da war's kopfmäßig noch die Nikotinsucht. Und dann bis... Na, ich sag mal... Vor 2 oder 3 Tagen war das, glaube ich, war es ganz stark noch die Gewohnheit. So, ihr euch jetzt eine rauchen. Ja, aber eigentlich willst du gar keine rauchen. Aber irgendwas fehlt dir, so. Es war halt die Gewohnheit, mal eine rauchen zu gehen.
Mhm.
Und dann gab's hier Stress und dann bin ich, ja, naja, doch schwach geworden und hab mir eine geschnappt, hab mir die angezündet, 2 Züge von genommen, ausgemacht. Und da wusste ich, du brauchst überhaupt keine Zigarette mehr. Mir war eine ganze Stunde schwindelig, mir war übel. Und was so mancher jetzt als fast Rückfall und ja, er hat's auch nicht geschafft. Nein, ich hab's geschafft. Das hat mich im Grunde genommen nur noch mal ganz doll daran bestätigt, dass ich genau die Zigarette gar nicht vermisse.
Das ist doch gut. Ich meine, hätte ja auch anders ausgehen können, dass du merkst, oh, ich brauche das unbedingt.
Nee, hätte nicht.
Nicht?
Nee. Und ich sag dir auch, warum. Weil ich jetzt nämlich weiß, also wirklich, so prinzipiell verstanden hat, dass jeder Raucher das Rauchen Quatsch ist. Aber, wie das so ist, man hat manchmal nicht die schlagkräftigen Argumente, um mit sich selber argumentieren zu können.
Mhm.
Ja. Wenn du irgendwo einen geilen Burger siehst, dann sagst du, oh, komm hier, iss den, ist doch geil, hast du dir verdient, bla bla bla. Der innere Schweinehund hat da genug Argumente, warum du dir das jetzt noch gönnen solltest. Oder hier auf einem Bein kann man schlecht stehen, weißt du, Bierchen, ne? Man gönnt sich ja sonst nichts.
Es ist Urlaub.
Ja, darauf kommt's jetzt auch nicht mehr an. All das. Und genau gegen diese Argumentation, die man so geistig mit sich selber führt, habe ich all die Argumente bekommen, die ich brauchte, um sagen zu können, das ist Quatsch, was du da jetzt gerade denkst.
Mhm. Und das genug Leute kennengelernt, die einfach dann nochmal gezogen haben, weil dann auch wieder zurückgefallen sind. Ich glaube, das kommt dann auch wirklich auf deine Verfassung an und wie du drauf reagierst, was mit dir passiert dann, oder?
Naja, nachgeben ist halt leichter und wenn du nicht die Argumente für dich parat liegen hast, dann fällt es dir natürlich schwerer, ja? Der Typ mit Süßigkeiten kriegt dich halt leichter in dein Auto, wenn dir deine Eltern nicht eingebläut haben, dass du auf gar keinen Fall mit dem mitgehen sollst, weil dann passiert dies, dies, dies und dies.
Mhm.
Ja, und ich weiß halt, was passiert, wenn ich mit dem Typen mit den Süßigkeiten ins Auto steige. Und da kann er noch so sagen, oh, aber ich habe so ein schönes Haustier. Da sage ich, nee, hast du nämlich gar nicht, du Arsch. Ja, du, das Einzige, was du für mich bereithältst, ist halt Lungenkrebs. Und Kopfschmerzen und Schlaflosigkeit und Husten und Gestank und teuer Geld, was ich loswerde. Und außerdem ist deine PR, die für dich gemacht worden ist, echt krass gut. Aber ich brauch das nicht mehr, weißt du?
Sehr geil, die Metapher mit dem Candyman-Vergleich.
Candyman, genau.
Sehr gut.
Und also wer jetzt Lust hat, selber mal nicht Raucher zu werden, Und ich habe mich übrigens seit dem ersten Tag als Nichtraucher bezeichnet, weil das ganz, ganz wichtig ist. Ich bin ja nicht Ex-Raucher auf Probe, ja, weil das beinhaltet ja gleich wieder dieses du scheiterst eh in sich, sondern nein, ich habe mich entschieden, Nichtraucher zu sein, weil Nichtrauchern halt auch nichts fehlt. Ja? Guck mal, Raucher sagen ja immer, ja, Zigarette rauchen, ey, dann Stress abbauen und so, ne?
Mhm.
Oder Rauchen, ja, weil Rauchen macht schlank.
Mhm.
Ja, ist ja Quatsch, es gibt halt ganz viele Nichtraucher, die schlank sind.
Ja, klar. Ich kann aber schon verstehen, dass es wahrscheinlich irgendwo anders kompensiert wird, dass Leute anfangen, mehr zu essen, um das zu kompensieren, diese Sucht. Kann passieren, aber wenn du damit musst halt gegensteuern, das ist halt echt jede Menge Disziplin.
Ist es gar nicht so sehr. Das ist nämlich das Schöne dabei, weil genau solche Sachen, wie du das jetzt gerade sagst, so, ja, dann isst du halt mehr, wenn du aufhörst zu rauchen. Genau diese ganzen Punkte werden halt da besprochen. Ich weiß gar nicht, haben wir schon gesagt, wie ich zum Nichtraucher geworden bin?
Nee. Ne?
Ich mache ja eine Sendung mit Holgi.
Mhm.
Und nach der letzten Aufnahme meinte er dann nochmal hier, ja, ey, du bist ganz schön am Wädern, Asthma und so, lass das mal überprüfen. Und sage ich, nee, das ist Raucherhusten. Sagt er, nee, du, das muss gar nicht unbedingt Raucherhusten sein. Und by the way, hör dir doch einfach nochmal den Nichtraucher Blue Moon hier an. Hörst du eigentlich auf zu rauchen? Wichtig ist nur, rauch dabei ganz normal weiter und denk nicht, du musst jetzt aufhören.
Mhm. Ja? Wenn du das hörst.
Genau. Und am besten ist, wenn der zu Ende ist, der geht 3 Stunden, dann gehst du ab ins Bett und pennst, also so zum Nachtschlaf.
Mhm.
Ja. Konnte ich natürlich nicht, weil ich in der Nachtschicht war, aber ich habe es mir dann angehört, habe geraucht wie ein Schlot, weil mir halt auch unheimlich langweilig war auf der Arbeit. Ich hatte da in der Nacht nicht viel zu tun.
Mhm.
Und habe dann um 8 Uhr morgens meine letzte Zigarette geraucht, bin ins Bett und bin aufgestanden, habe nicht mehr geraucht.
Mhm.
Und da wird halt, das ist eigentlich ein Programm, das gibt's auch als Buch. Das Programm dauert eigentlich 5 Stunden, die haben das eingedampft auf 3 Stunden. Es ist eigentlich alles drin wie in dem Buch auch.
Welches Buch ist das?
Ich müsste gerade gucken, ich habe das unten, glaube ich, liegen. Das ist aus dieser Günther der Schweinehund, der innere Schweinehund-Serie. Aha. Ich verlinke dir das oder ich schicke dir die Links. Mhm. Das ist wirklich sehr gut.
Günther.
Ja, der innere Schweinehund des Autors hieß halt Günther.
Ah, der soll einen Namen geben.
Ja, habe ich jetzt meiner nicht. Aber er hat das halt. Das ist ja ganz gut, wenn man das so ein bisschen personifiziert, weil dann hat man nämlich keine Angst mehr davor. Da ist nicht mehr so auf Distanz. Jedenfalls war das ganz cool, weil sie auf all diese Bedenken und all diese Vorurteile, die man dann so hat, drauf eingegangen sind. Und der meinte dann auch so, wenn du vor dem Rauchen schon dick warst, dann solltest du unbedingt was an deiner Ernährung ändern.
Mhm.
Und wenn du nach dem Rauchen dick werden solltest, dann liegt es höchstwahrscheinlich daran, dass du anstatt zu rauchen etwas isst. Das musst du gar nicht. Du kannst auch einfach mal Langeweile haben. Das ist absolut okay.
Ja.
Raucher haben ja meist keine Langeweile mehr, ne? Weil die tun immer irgendwas. Und wenn sie nichts tun, dann rauchen sie vielleicht.
Ja, kenne ich eigentlich auch. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Langeweile hatte. Das ist irgendwie ein bisschen beängstigend. Wenn man nicht mehr weiß, wann man mal nichts tun konnte, nichts getan hat.
Oh, ich habe das in letzter Zeit und das ist schön, will ich jetzt nicht sagen, aber ich akzeptiere es, dass man halt auch einfach mal wieder Langeweile hat. Auf jeden Fall sagt er dann auch, Stress, ja. Viele nicht gerade, also viele Leute, die gerade aufgehört haben zu rauchen, sind immer so gestresst und gehen schnell hoch und so. Kennst du auch, oder?
Ich? Nein.
Nee, ich meine von Rauchern.
Ja, klar. Ja.
Weißt du, wie das kommt?
Mhm.
Zumindest hat er mir das, beziehungsweise wurde das in dem Programm gesagt. Und ich konnte damit sehr, sehr viel anfangen. Ich glaube, das trifft wirklich auch auf die meisten zu. Wenn du rauchst, machst du halt immer wieder kleine Pausen. Die machst du halt nicht mehr, wenn du nicht rauchst.
Mhm.
Deshalb solltest du darauf achten, zwischendurch immer mal wieder eine kleine Pause zu machen. Und ich habe mir dann angewöhnt, wenn ich so denke, so, boah, jetzt eine rauchen, dann gehe ich halt nach draußen, setz mich draußen auf der Treppe, wo ich früher mal geraucht habe und rauch halt nicht.
Aber ich machst du dann irgendwas anderes?
Ja, eine kurze Pause.
Ja, okay, hätte sein können, dass du zum Beispiel einen Rubik-Cube anfängst zu basteln oder irgendwas machst an der alten Stelle, um zur Ruhe zu kommen. Du sitzt einfach nur da.
Ja.
Ah ja,
ist auch gut. Ja, hab dann natürlich irgendwie vielleicht das Smartphone hier dabei, also den iPod oder so. Aber den hatte ich früher auch immer dabei. Ich mache genau das Gleiche, ich rauche halt dabei nur nicht.
Mhm.
Und das hilft. Also ich bin nicht so gestresst wie beim ersten Mal, als ich aufgehört habe zu rauchen.
Okay.
Das hat vor allen Dingen auch nicht so lange gehalten, weil dann war ich nämlich in einer Autowerkstatt bei ATU. Die haben mich da ewig lange warten lassen, anstatt mir irgendwie anzubieten, ja, wir könnten Ihnen einen Leihwagen geben oder Sie irgendwie nach Hause fahren, Sie wohnen ja gar nicht so weit weg oder was weiß ich. Und ich habe mich so verarscht gefühlt und den ganzen Fußweg nach Hause so geärgert, dass ich wieder angefangen habe zu rauchen. Hm. Weil ich dachte, das hilft jetzt gegen den Stress, tut's gar nicht.
Ja.
Du musst dir das so vorstellen, zwei Wanderer haben einen Rucksack auf dem Rücken. Ja?
Mhm.
Der eine wiegt 10 Kilo und der andere auch. Der eine ist aber Raucher. Und wenn er jetzt einer raucht, dann hat er auch 10 Kilo auf dem Rücken, genau wie der Nichtraucher. Und jetzt laufen die und wandern so. Nach einer Stunde, da hat der Raucher 12 Kilo auf dem Rücken.
Mhm.
Ja? Und die kriegt er halt durchs Rauchen wieder weg. Raucht der eine, ist er auch wieder bei 10 Kilo. Das heißt, der kriegt durch das Rauchen nur den Stress und die Anspannung weg, die das Nichtrauchen verursacht hat, weil er halt abhängig ist.
Mhm.
Du bist dadurch nicht weniger belastet als der Nichtraucher.
Ja. Ist schon echt interessant, das so mitzukriegen, weil ich rauche ja nicht, eigentlich nie, außer mal eine Zigarre oder sowas. Das ist vielleicht einmal im Monat, wenn es hochkommt. Kann auch schon mal 3 Monate überhaupt nicht sein. Ich kann mir das auch überhaupt nicht vorstellen. Also, wenn ich mir Leute angucke, die zum Beispiel vor dem Essen rauchen, wenn ich geraucht habe, ich meine, Zigarre ist ja auch nochmal ein bisschen, ein bisschen heftiger von der Schwere der Aromen im Mund, ich könnte danach nichts mehr essen. Also da könnte ich auch Pappe essen. Also ich habe keinen Geschmackssinn mehr nach dem Rauchen.
Ja, eine Zigarre und eine Zigarette ist was ganz anderes. Du rauchst es ja auch ganz anders. Aber wer gerne Bücher liest, der sollte sich ruhig das Buch kaufen. Wie gesagt, wir packen das in die Shownotes.
Mhm.
Einfach mal, um zu verstehen, was bei Rauchern auch so los ist. Ja. Und wer raucht und damit aufhören möchte, ich würde da nicht unbedingt das Buch empfehlen. Das kann man sich auf jeden Fall dazu kaufen. Ja, alleine, weil ich schon toll finde, dass es dieses Nichtraucherprogramm für Lau gibt.
Mhm.
Und vor allen Dingen kann man das dann auch mal verleihen oder auch noch mal kurz nachlesen. Im Übrigen habe ich das auch die ersten Tage gemacht. Ich habe dann diese Sendung weiter auf dem MP3-Player behalten und zwischendurch, wenn es wirklich schwierig wurde, einfach noch mal angemacht. Einfach mir noch mal diese ganzen guten Argumente liefern lassen.
Mhm.
Das hat dann sehr geholfen. Und wie gesagt, wir verlinken das.
Sehr schön.
Und
freut mich jedenfalls sehr, dass du das durchziehst, dass das jetzt klappt. Also
ja, was soll denn klappen? Ich bin Nichtraucher.
Du weißt,
was ich meine. Bei dir klappt das doch auch, dass du Nichtraucher bist.
Ich wollte nur meine Freude Ausdruck verleihen.
Nein, finde ich ja auch ganz toll. Aber wie gesagt, ich finde dieses Buch alleine auch schon für Leute, die mal verstehen wollen, wie Raucher so ticken. Finde ich das interessant, weil ich habe mich auch nicht so wahrgenommen, wie ich mich jetzt wahrnehme, nachdem ich das Ganze wirklich mal so aufgeräumt, sachlich und nicht vorwurfsvoll beladen mir holen konnte. Ja, das sind alles so ganz wichtige Punkte. Sonst sagt er mal, ja, rauch weniger, du rauchst so viel und bla und du musst aufhören, das ist ungesund. Das hilft halt gar nicht. Ne? Auch dieses, ja, ich rauche weniger, ich gewöhne mir das so ab, funktioniert halt auch gar nicht.
Mhm.
Ne? Und das ist wirklich in dem Buch erklärt. Selbst wenn das ganz viele Psychotricks sind, ja, woran ich nicht glaube, dann funktioniert es aber trotzdem. Mhm. Das ist das Schöne. Und ein Zehner für ein Buch, das sollte man echt mal ausgeben. Zumal da auch schöne Zeichnungen drin sind, das Ganze auch unterhaltsam geschrieben ist. Weißt du, so ein Format, wie ich die liebe, halt diese kurzen knappen Kapitel, sind 100 Stück drin, zu jedem eine Zeichnung.
Allein schon wegen dem Günther finde ich das geil.
Ja, und du kannst halt schnell nochmal zwischendurch nachlesen, wenn du irgendwo sagst, oh scheiße, mir ist so langweilig, und liest dir das einfach nochmal kurz durch, diese ein oder zwei Seiten, als ich muss mich nochmal auffrischen. Ja, funktioniert wunderbar.
Sehr gut.
Ich muss und,
jetzt ja? auch mal sagen, das ist der erste Küchenfunk, den ich mit Kaffee durchführe. Ne? Wir nehmen es auch das erste Mal morgens auf, oder?
Nee, ich glaube nicht. Wir haben, glaube ich, schon mal morgens aufgenommen.
Bist du sicher?
Ich glaube
dann
schon.
Dann ist das schon so viele Folgen hier, dass es für mich schon nicht mehr wahr ist.
Ja, das ist in der Prä-Bier-Ära, weil wir werden heute auch kein Bier trinken.
Ja, naja, aber mir wäre das jetzt auch ein bisschen früh.
Ja.
11 Uhr. Ah, also schon so um 1 im Urlaub. Weißt du, wenn du schon ein bisschen durch die Städte schlenderst und um 1 dann im Café sitzt, schönes Käffchen und ein Bierchen, finde ich, die Sonne böllert, macht auf jeden Fall süchtig.
Übrigens auch noch so ein lustiger Nebeneffekt. Was gehört zur Zigarette dazu?
Bierchen?
Nee.
Käffchen?
Ja.
Du trinkst jetzt weniger Kaffee?
Ja.
Echt?
Ja, weißt du auch warum?
Nee.
Also ich mag Kaffee nach wie vor, aber ich habe ja nie die Zigarette zum Kaffee gebraucht. Ich habe immer den Kaffee zur Zigarette gebraucht, weil Zigarette halt so ein widerlicher Geschmack ist, den du durch was Kräftiges überlagern willst, und da ist Kaffee halt super, ne?
Das stimmt.
Aber ich trinke wirklich wesentlich weniger Kaffee. Jetzt ist es alles irgendwie so auf dem Weg der Besserung. Jetzt muss ich mich auch mal richtig um meinen Rücken kümmern, dass der mal gerade kommt. Und ich wollte da einen kurzen Bogen zu schlagen. Man könnte jetzt meinen, ich wäre, wie sagt man das so, oh, der hat irgendwas für mich getan hier, dieser Buchautor. Also ich habe jetzt mit dem Rauchen aufgehört und es ist halt alles so geil und ich fühle mich jetzt dem verpflichtet und müsste Werbung für den machen. Wie gesagt, es gibt diese rauchfreie Blue Moon Sendung, die verlinken wir hier auch. Die kann man sich kostenlos anhören, und wer kein Geld übrig hat und trotzdem aufhören will, ich finde, daran sollte es dann immer nicht scheitern.
Du sparst doch jede Menge Geld, wenn du aufgehört hast zu rauchen. Da hast du doch
ja, und dann kann man Tagen,
ja, in 4 Tagen kannst du halt das Buch raus.
Ja, und dann kannst du halt nachträglich vielleicht irgendjemand anderem, der raucht, helfen und sagen, du, wenn, und, aber nicht hier, du musst aufhören, nicht missionieren, ganz wichtig, ja, weil das funktioniert nie. Einfach mal sagen, du, wenn du aufhören willst zu rauchen, hier, ich hab da was für dich.
Ja.
Kostet dich gar nichts hier. Nicht drängen. Auf jeden Fall, das wollte ich ganz kurz anschicken. Ich weiß, dass wir hier nicht die Kulinarikast-Show machen wollen, aber das war mir ein Bedürfnis und es passt gerade thematisch so gut dazu. Was dieses Buch nämlich macht, ist, es listet ja einmal ordentlich, übersichtlich und ohne Schickimicki diese ganzen Fakten auf. Mhm. Wie gesagt, leicht zu konsumieren und leicht zu verstehen. Und dann habe ich gesehen, das gibt's auch für gesunde Ernährung.
Okay.
Und habe mir gedacht, geil, dieses Rauchbuch hat mir schon so ultra gut geholfen, beziehungsweise dieses Programm ja eigentlich. Und für einen Zehner holst du dir das mal für ein Kindle.
Mhm.
Jetzt ärgere ich mich gerade, dass ich es mir für ein Kindle geholt habe, weil das ist zwar geil, du hast das sofort da, und ich habe Sachen auch echt immer gerne als E-Books, weil dann kannst du den Kindle einfach einpacken und hast alle Bücher dabei. Das Problem ist, ich kann dieses Buch halt nicht verleihen.
Mhm.
Ich kann das halt nicht irgendwie aus der Hand geben, ich muss mein Kindle aus der Hand geben.
Mhm.
Und das habe ich jetzt auch schon einmal komplett durchgelesen, dieses Buch, und muss sagen, das ist auch wunderbar, weil da halt echt mal mit diesen ganzen bekloppten Ernährungsmythen, Ernährungssuperdiäten aufgeräumt wird und dir einfach anhand der Prozesse, die so im Körper stattfinden, erklärt wird, was eine gesunde Ernährung ist. Da sprechen wir aber bei Zeiten dann nochmal rüber. Ich wollte das nur gerade nochmal hinterher schicken, weil das zu diesem Buchkomplex gehörte.
Sehr gut. Sehr schön.
Sehr, 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 sehr spannende Geschichte. Vor allem, wenn dir einer sagt, nee, pass mal auf, hör mal auf, das alles zu verkopfen. Ich erkläre dir das jetzt mal kurz, so wie es ist. Nachvollziehbar, verständlich und so, dass du dann auch was ändern kannst, ohne Produkte kaufen zu müssen oder sonst irgendwas.
Ja.
Gut, wir waren beim Kaffee, beim Frühstück im Urlaub und du sagtest, du kochst immer geilen Scheiß. Du hast aber noch nichts Konkretes gesagt.
Genau. Ich hab die KitchenAid mit über die Grenze gebracht. Was ich noch mit über die Grenze gebracht habe, den gefrorenen Schweinekopf habe ich in der Kühlbox mit hier runtergenommen und wollte mich endlich mal einer Schweinskopfsülze widmen.
Du bist schon ein bisschen geistesgestört, ne?
Ja, ich weiß.
Gut.
Ich habe auch gehört, meine Frau meinte auch, was ist, wenn wir angehalten werden? Ich sehe, was soll da sein? Wir haben einen gespaltenen Schweinekopf in der Kühlbox. Wo ist das Problem? Ich meine, ich habe das zu Hause jetzt, das ist jetzt ein halbes Jahr schon in der, im Gefrierschrank und ich habe gedacht, du brauchst Ruhe dafür. Ich habe ein bisschen gelesen, das kocht 2 Stunden, du musst ja dann auch poolen und noch was einkochen. Da, wann habe ich da mal Zeit für? Sonntags sollte ich dafür Zeit haben, habe ich aber im Moment auch nicht. Also Schweinekopf mitgenommen, hier den ersten Tag ging es dann einfach darum, Schweinekopf zu verarbeiten. Und mein größtes Problem war, die Sau passte nicht in den größten Topf, den ich hier habe.
Und was machst du so in deinem Urlaub? Skifahren. Und du? Angeln. Na, Chris? Schweinskopfsülze.
Hä? Hast du schon mal gemacht?
Schweinskopfsülze?
Ja.
Nee.
Also, ich meine, man muss schon sagen, so ein gespaltener Schweinekopf,
ist schon groß, ne?
Der ist groß. Und wenn du so von innen so in den Kopf reinguckst, ist das schon crazy.
Ekelhaft.
Ja, ja, es ist schon, es ist nicht appetitlich, um es mal wirklich so zu sagen. Du siehst dann halt den ganzen Mundraum, Zähne halb und so, und ich so, okay. Gut, da musst du jetzt durch, weil du willst an das geile Fleisch.
Ja, entschuldige, wie ist der denn gespalten worden? Mit einer Säge, ne?
Ich glaube ja, ja.
Okay.
Ich hatte den dann Innenseite schön mit Alufolie ausgekleidet, also den Innenschädel, weil da die ganzen spitzen Knochen sind, zum Einvakuumieren, damit die dann nicht durch die Folien stechen und dann halt du dann das Problem bekommst, dass Gefrierbrand und weiß der Geier was reinzieht. Ja, und dann musste ich in 2 Chargen den Kopf kochen, weil zusammen ging er gar nicht rein und der halbe Kopf selbst guckte auch die Schnauze raus.
Den kostet doch auch nur, damit das Fleisch abgeht vom Knochen, ne?
Genau, ja. Ich hatte aber auch kein Beil hier. Ich hätte ihn gerne nochmal irgendwie was abgeschlagen, damit
ich... Ich glaube, das kannst du auch vergessen, oder?
Abschlagen?
Mit dem Beil?
Ja.
Schaffst du das?
Es ist schon schwierig. Also das ist ein wahnsinnig hartes Päckchen, Schwarte, Knochen. Und das Fleisch ist wirklich... sitzt sogar unterm Knochen. Also du hast, wenn es vom Aufbau von außen, du hast Schwarte, darunter ganz wenig Fleisch, wenn du es überhaupt benutzen kannst, und dann kommt direkt Knochen und da drunter, unterm Knochen, sitzt halt Fleisch. Super geiles, zartes Fleisch. Also man sollte gar nicht meinen, wie viel Fleisch dann noch an so einem Kopf noch dran ist. Und du musst ihn halt einfach kochen, um ja das alles zu trennen. Du wässerst den
Kopf. Quasi wie Hühnerfrikassee, ne?
Ja, geht in die Richtung, genau. Nur, dass du hier den Kopf vorher nochmal 1 Stunde wässerst, einfach in kaltem Wasser, das Wasser wegkippen und danach setzt du das einfach an mit Suppengemüse, ein bisschen Lorbeer, Pfefferkörner und kochst das dann halt 2 Stunden. Oder zwischen 1 und 2 Stunden, je nachdem nach Größe, sobald du halt die Maske abnehmen kannst, also die Schwarte, sobald die sich ablöst oder abziehen kannst, ist das Fleisch fertig. Und dann geht's halt ans Poolen.
Weißt du, was ich gerade ein bisschen ekelhaft finde?
Was?
Die Vorstellung, dass du nachher eine tote Schweine-Gesichtsmaske in der Hand hast. Und ich gucke hier gerade, ich habe oben in der Taskleiste von meinem Mac habe ich Evernote. Weißt du, das ist halt so eine Silhouette von einem Elefantenkopf.
Boah. Ja, ich meine, du musst schon, wenn das 2 Stunden gekocht hat, du drehst ihn auch mal und sowas, diese Maske ist nicht mehr intakt, wenn du, das ist nicht so wie bei, wo ist denn das, Hannibal, keine Ahnung, wo der dann so diese Gummimaske abzieht und dann hast du halt so, das kannst du dich komplett von verabschieden, weil das funktioniert nicht. Sobald du
irgendwo ziehst, das Bindegewebe ist ja auch schon komplett dann kaputt, ne?
Genau, also es reißt auf, reißt ab, das ist nachher wirklich, gekocht ist das Ding völlig harmlos. Also es ist roh geschlachtet, war das schon, wie gesagt, gewöhnungsbedürftig. Meine Frau kam in die Küche, guckte in den Topf rein. Der ist ja schon halb. Ja, ich so, und dann war es halt auch noch ausgerechnet die blutige Seite, die oben rausguckte. Das war schon jetzt nicht der einfache Anblick, aber gut. Danach, nachdem es gekocht war und du dann halt anfängst, wie im Hühnerfrikassee, das gute Fleisch rauszupulen überall, was sich super einfach auslösen lässt, überall. Du kannst es wirklich vom Knochen ziehen, wie dein, ich glaube, du hast ein Rippchen-Video gemacht, wie der Knochen so aus dem Fleisch fällt.
Ja, ich habe für den Geburtstag Jü angesetzt mit Rinderfleischknochen. Also da war richtig, ja, wie Rippchen. Mhm. War dick Fleisch dran, hab das halt echt lange köcheln lassen. Und da, du kannst wirklich den, wenn du den Knochen so in die Hand nimmst und den einmal so nach vorne, ja, wie soll man das sagen? So nach vorne bewegst? Nee, weißt du.
Rücken schieben.
Nee, gar nicht, das meine ich gar nicht. Wenn du so eine Angel auswirfst, ja, diese Vorwärtsbewegung, wenn du das mit dem Rippchen gemacht hättest, das Fleisch wäre weitergeflogen. Der Knochen, echt, ich konnte das in dem Video nicht so gut zeigen, weil du bei Instagram ja immer eine Hand für den Knopf brauchst.
Ja.
Das war halt so super zart, da runter zu kriegen. Und ich habe jetzt noch welche unten liegen, werde nochmal Soße machen. Und mit dem Fleisch werde ich dann mit der Jü irgendwie gebunden ein geiles Ragout machen, was ich wahrscheinlich in einen Hamburger reinfüllen werde.
Hm. Also ich hätte das Video gern gesehen, wie du die Rippchen ausgeworfen hättest. Das Ding,
ja, an
die
weiße Wand. Ausgeworfene Rippchen, genau.
Also das Fleisch so an die weiße Wand klatscht. Ja. Ist das Kunst oder kann das weg?
Ja, oder das wäre ja auch geil. So, Gäste machen den Mund auf und du ausgeworfene Rippchen direkt in den Mund.
Da musst du ein bisschen zielen, aber wenn das passt, klar.
Bisschen Übung halt, ne?
Ja.
Das ist halt echt geiles Zeugs gewesen. Aber gut, mach du erstmal deine Schweinskostpilze. Was ich mich gerade frage, ist, wie bindest du die nachher durch das im Kopf enthaltene Gelee, ne?
Eigentlich im Kopf. Ich habe die Öhrchen sind mit reingekommen und dann habe ich noch einen Schweinefuß mitgenommen.
Ja, geil.
Und das war halt ohne Ende Gelatine, die da drin war. Ja. Das super abgebunden. Ich hatte noch mitgenommen Schweinebäckchen-Ragout. Das hatte ich von jemandem bekommen für ein Abendessen, weil wir sind den ganzen Tag Auto gefahren und abends willst du nicht mehr viel machen. Schön das fertige Ragout noch warm gemacht und da waren noch ein paar Schweinebäckchen übrig. Und weil ich so viel Aspik hatte, habe ich dann einfach von den letzten Schweinebäckchen auch noch eine Sülze einfach angesetzt. Also einfach diese Bäckchen ein bisschen klein gehackt und dann diese Aspik, also diese Gelatine eingekochte Brühe, die wird dann noch gesäuert. Also du musst dann mit Essig arbeiten. Ich hatte nur Balsamico, deswegen ist sie braun geworden. War aber eigentlich nicht schlimm. Ich hätte nur mehr Säure geben müssen. Ich war ein bisschen zu zaghaft. Also die verträgt unheimlich viel Säure. Ich muss da noch ein bisschen mit rumspielen. Und so habe ich jetzt dann einmal vom Schweinekopf das Fleisch halt rausgepult, durchgehackt und dann halt nochmal mit ein bisschen Brühe, die hast du dann durch ein Sieb gegeben und hast dann halt die Flüssigkeit aufgefangen, die dann zu dem Fleisch gegeben und dann halt nochmal zu Ende gewürzt mit Salz und Essig. Gut abgeschmeckt, also es hätte viel saurer sein müssen. Und dann kommt das einfach in den Kühlschrank und stockt. Wird bombig fest.
Du hast jetzt gerade gesagt Brühe, dann meinst du das Kochwasser von dem Kopf, ne?
Genau, und den Füßen, sodass du halt dann eine richtig... Du hattest ein sehr schönes Video von deinem Hühnerfond. So richtig, so ein Galert kriegst du dann. Richtig geiler Scheiß.
Aber deine Sülze ist nachher fester als der Hühnerfond.
Ja, ich hatte jetzt das Schweinebäckchen habe ich schon gegessen, die Sülze. Da ist das Problem, es hätte fester sein müssen. Ich weiß jetzt nicht, woran das lag. Ich meine, hier ist es super heiß. Also, sobald du irgendwas in den Kühlschrank nimmst, ist es direkt. Ja. Und ich glaube, der Fleischanteil war zu hoch. Dadurch war zu wenig Aspik zum Festwerden zwischen dem Fleisch. Die zerfiel sehr schnell. War aber geschmacklich einfach trotzdem total geil. Nur, sie ist nicht so steif gewesen wie beim Metzger, wenn du da eine Sülze kaufst, die du dann als Block.
Aber da kannst du ja dann ganz einfach das Zeug in ein Schälchen packen, ne, dass das aus dem Schälchen ist.
Da genau. Ja.
Man muss den Kram ja nicht immer stürzen.
Ja, genau. Ich habe mir dafür aber vor einem Jahr Was? Bist du jetzt ein Meerschweinchen oder was?
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 Nee, wir haben uns eben so oft unterbrochen. Man darf ja auch nicht vergessen, wenn du zu viel Gelatine irgendwo drin hast, das zieht halt auch viel Geschmack raus.
Ja,
ne?
Das stimmt. Ja. Also ich habe mir so eine Pastetenform mal gekauft, so eine aus Keramik. oder irgendwo einen Gutschein, da hatte ich mir das mal geholt. Die wollte ich jetzt halt auch mal unbedingt ausprobieren. Habe ich natürlich auch mit in den Urlaub genommen, um dann diese schöne Sülze in so einer schönen Kastenform zu kredenzen. Die kommt morgen Abend auf den Tisch. Ich bin gespannt.
Was denn für eine Pastetenform? Dann mach doch bitte auch mal ein Bild von.
Ja, kann ich, werde ich machen. Das ist im Grunde so eine Trapezform, weißt du? Wie so, wie so eine Kuchenkastenform, nur ein bisschen kleiner, ein bisschen filigraner, so dass du halt nachher schöne Trapeze davon runterschneiden kannst, die dann hoffentlich auch gut auf dem Teller aussehen und nicht zu zerfleddert sind.
Aber du, Alter, du bist doch in Frankreich.
Ja und?
Da muss man doch nicht auf schöne Form. Da nimmt man ein Schälchen, füllt das da rein und pornt alleine mit dem Geschmack.
Ja, klar, geht auch, aber...
Nee, geht auch. Die Trapezform in Frankreich, das ist wie... Keine Ahnung. Finde ich gerade gar keinen Vergleich. Hätte jetzt beinahe gesagt, wie die schönsten Farben für Farbenblinde, für die Gemälde nehmen. Da geht's ja auch nicht um die Farben, da geht's um das Motiv.
Ja, ich finde, hast du das gesehen? Die Schweinebäckchensülze habe ich ja schon verinstagrammt.
Ja, das habe ich gesehen. Die wirkte sehr, also wirklich sehr fleischlastig.
Ja. War aber super geil vom Geschmack her.
Das glaube ich. Und deshalb finde ich das dann halt so schade, wenn man dann versucht, sowas irgendwie in die tolle Form zu bringen. Ich glaube echt, so in Frankreich oder auch wenn ich hier so nach dem Tag harte Feldarbeit nach Hause komme, einfach so eine Schale mit so einer schönen Sülze, weißt du, so zum Rauslöffeln und dazu eine Portion Bratkartoffeln oder ein geiles Brot, schön Gewürzgurke. Ich glaube, dann ist es sogar cooler, das in so eine Portionsform zu bringen, weil du halt nicht ganz so viel Gelatine brauchst.
Ja, also ich habe sehr wenig Gelatine, glaube ich, drin gehabt. Also ich habe sehr viel von diesem Fond noch übrig. Das habe ich jetzt im Kühlschrank stehen, um mal ein bisschen was zu würzen oder zu binden, wenn du eine Soße machst. Muss ich jetzt mal gucken, was ich damit noch anstelle. Also wahrscheinlich hätte ich das nochmal auf die Hälfte einkochen können, um einfach auch noch eine festere Gelatine zu bekommen, aber...
Will man ja gar nicht,
ne? Nö, ich finde das eigentlich auch ganz gut so. Wäre natürlich in so kleinen Weckgläschen auch eine sehr schöne Variante gewesen zum Essen.
Da hast du recht, ja. Und was da auch sehr geil drin ist, ist Kohl, ja. Sauerkraut zum Beispiel und Grünkohl so ein bisschen. Das Ganze nennt sich Knieperkohl. Und die Schwiegeroma von mir, die besorgt mir zwischendurch immer mal wieder welchen. Ich habe jetzt gerade so viel da, dass ich das gar nicht schaffe, den wegzuessen.
Das ist eine Sülze mit Sauerkraut drin.
Sauerkraut und Grünkohl. Das ist halt Knieperkohl.
Aber es ist in der Sülze und kein Fleisch.
Ja, es ist ein bisschen in der Sülze drin. Ist auch durch das Sauerkraut noch ein bisschen säuerlicher. Schmeckt sehr gut. Ist eine tolle Sache. Und überhaupt auch so im Herbst, im Winter mal Grünkohl und Sauerkraut zusammen zu mischen als Gemüse ist eine sehr geile Sache.
Ja.
Kriegst halt saftiger, den Kohl hinten, hast eine leicht schöne Säure. Aber das so in der Sülze finde ich halt auch sehr geil.
Das ist eine geile Idee. Gerade mit dem Sauerkraut, mit der Säure. Also wir hatten noch ein bisschen Säure, die ich von Sülze, die ich von zu Hause mitgenommen hatte. So als Vergleichswert, wie ich die gegessen habe, das war halt viel, viel saurer. Ja. Geil saurer, aber ja, wie gesagt, da muss man ein bisschen mit rumspielen lernen.
Ich könnte mir auch gerade in den Arsch beißen. Wir haben in Bad Oeynhausen und in Minden habe ich in der Knolle gearbeitet und da haben wir immer Sauerfleisch gemacht. Okay. Wir hatten ein sehr geiles Rezept dafür und ich habe damals mir irgendwie, entweder habe ich es mir nicht notiert oder ich habe die Zettel nicht mehr. Ich habe damals leider kein Evernote gehabt.
Was war nochmal Sauerfleisch?
Ja, du kochst halt Rindfleisch. Nee, wir haben, ich glaube Schweinenacken haben wir sogar genommen, weil es auch sehr gut schmeckte. Du kochst das halt in einem Sud, wo Senfkörner mit drin sind, Lorbeer, Zwiebel und natürlich Essig. Ja. Und lässt das dann da drinne auskühlen.
Also du kochst die ganze Zeit mit Essig. Der wird nicht später hinzugefügt, sondern der Essig ist die ganze Zeit mit.
Nee, der ist da mit drinne. Das macht das Fleisch ja nachher auch so zart. Mhm. Und dann schneidest du das auf und den Fond, den verrührst du dann mit Gelatine und gießt den dann darüber. Und dann gibt's halt marinierte Zwiebeln dazu und typischerweise halt auch Bratkartoffeln. Ne? Ich versuche das ja eigentlich immer nicht so oft zu erwähnen, weil ich nicht hier einen Werbepodcast machen will, aber ich bin so begeistert von Evernote, weil ich dadurch, auch wenn ich irgendwo, weißt du, du sitzt beim Arzt, ja, und liest eine Zeitschrift und siehst da mal ein geiles Rezept oder einen geilen Beitrag, den du irgendwie behalten willst. Ja? Und meist ruft dich dann die Schwester gerade, wenn du bei der Mitte des Artikels bist. Und ich habe mir angewöhnt, es einfach gerade mit Evernote zu fotografieren, weil dann habe ich den Scheiß.
Ja, das stimmt. Also ich mache mittlerweile auch dann Fotos vom Rezept, ja, aber versuche das nur unter 3000 Fotos wiederzufinden. Da ist natürlich dann Evernote schon gut.
Ja, genau. Und das machst du dann halt am Mac. Da findet er dann nämlich auch Texte aus Bildern.
Mhm. Ah, ja.
Das mache ich mit Rechnung ja zum Beispiel auch so. Ich habe jetzt hier gestern die Rechnung vom Einkauf, vom Geburtstag in Evernote reingepackt. Und das mache ich jetzt schon seit längerem, dass ich halt solche Rechnungen dann abfotografiere, einfach mal, um so eine Idee von einer Preisentwicklung später bekommen zu können, weil ich die Daten einfach mal aufgehoben habe.
Ja.
Und auch um zu gucken, Mensch, hier, wie viel haben wir denn letztes Jahr gekauft? Und dann kann ich ja einfach die Notiz mit reinschreiben, ja. Alter, das war viel zu viel Fleisch. Und dann weiß ich für nächstes Jahr, okay, ich brauche weniger.
Ja. Was ich vor allen Dingen auch gut finde, wenn du nachher ein Rezept dazu schreiben musst und du gehst dann, ich meine, du hast ja abgepackt Joghurt oder sowas, da weißt du,
wie viel
im Becher drin ist, aber du musst dann sagen, wie viel Fleisch hast du überhaupt gekauft? Das sind wechselnde, das war jetzt Lammschulter, aber wie viel Gramm hast du gekauft?
Ja, genau.
Das ist halt immer das Doofe, wenn du das, den Zettel schon weg, Verpackung in den Müll, eine Woche später, du willst das Rezept schreiben, scheiße, wie viel war denn das? Und dann fängst du an, im Dunkeln zu stochern.
Ja, genau. Und so kannst du es halt dann echt schnell nochmal nachgucken.
Ja. Ja, das stimmt.
Also deshalb, ich weiß gar nicht, wie sind wir denn jetzt auf Evernote gekommen? Ach genau, wegen dem Sauerfleischrezept. Ne?
Ja.
Und hätte ich damals überhaupt irgendwie sowas wie eine kleine mobile Kamera gehabt, ich hätte es halt abfotografiert und hätte es heute noch.
Mhm.
Ja. Apropos Rezepte haben, ich habe der Udo, der Fernsehmüll, war ja hier 3 Tage zu Besuch. Es war sehr schön. War ein bisschen, wie gesagt, stressig durch die ganze Geburtstagsfeierei, aber wir haben trotzdem einiges geschafft, was wir schaffen wollten. Leider jetzt kein Videodreh, aber wir haben so ein bisschen die Audio-Hardware hier auch durchgetestet, was Mikrofonierung und so angeht. Und am Samstagabend, nachdem hier diese Kochaktion mit allen gelaufen ist, wo wir ja noch gar nicht mal alles zu Ende erzählt haben.
Mhm.
Ne? Ich habe ja nur hier die Garnelen vorhin erzählt. Können wir aber gleich noch erzählen, was es da gab. Da haben wir dann für den nächsten Mittag, musste ich dann noch das Fleisch machen zum Grillen.
Mhm.
Und ich war den ganzen Tag so, ey, irgendwas hast du vergessen einzukaufen. Ja. Irgendwas hast du vergessen. Stellt sich raus, ich habe nichts vergessen. Ich habe gar nicht dran gedacht, nachzugucken. Ich hatte nämlich nichts Tomatiges mehr da, um eine Rippchenmarinade zu machen.
Kein Ketchup, keine Tomatenmark.
Genau.
Mhm.
Und musste dann irgend so eine scheiß, ekelsüß, rauchige, fertige Barbecue-Soße nehmen. Da ich dann natürlich noch Zeugs dran gemacht. Da war halt auch so viel Zucker drin, die ist nachher, da sind die Rippchen so schnell schwarz geworden außen.
Weil zu viel Zucker drin war?
Ja.
Okay.
Also es war echt so eine richtige Ekel-Junk-Food-Soße.
Hm.
Und hätte ich mal einfach mit einem Reib marinieren sollen.
Reib?
Ja.
Was ist ein Reib?
Das ist doch hier der neue Trend.
Der Rupp?
Nein, nein. Reib. Wir sind in Deutschland. Wir nennen das Reib.
Okay.
Ne? Also, wir sind die, nur weil's, weißt du, nur auf amerikanisch klingt halt cooler. Nee, wir können auch den Reib ausrufen. Und was ich ja auch noch nie hatte, war eine
Reibung.
Ja, eine Reibung, genau. Eine ganz simple, aber geile Paprika, Marinade für Nackensteaks.
Trocken? Einen trockenen Reib oder eine flüssige Marinade Paprika?
Nee, ein Trockenreib, weil ich wollte halt nichts Flüssiges, was danach in den Grill tropft. Ne?
Ja.
Und ja, dann habe ich halt, wie ich das dann immer mache, wenn ich so kein Rezept habe, aber prinzipiell so eine Ahnung habe, was da reinkommt, habe ich mir halt so einen Messlöffel geschnappt, so einen 15 Milliliter Messlöffel.
Mhm.
Und habe einfach mal die Sachen reingetan, wo ich denke, die da sich drinne gut machen würden und das aufgeschrieben. Stellt sich raus, ziemlich geiler Reib geworden und ich hatte nachher das Rezept.
Sehr gut.
Ne? Sollte man mal zu Hause rumfliegen haben, irgendwie so einen Messlöffel. Einfach ein definiertes Maß, das müssen gar nicht 3, 4 verschiedene sein. Vor allen Dingen nicht bei sowas, weil da kannst du dann halt nachher mit Teilen rechnen. Ne? So ein Teil Paprika, 2 Teile dies, 3 Teile das.
Ja.
Und das Geile ist, jetzt habe ich das halt für immer, weil ich habe es dann aufgeschrieben, während ich es gemacht habe und diesen Zettel nachher abfotografiert, gleich in Evernote rein. Ich habe zumindest die Daten. Jetzt will ich das dann nochmal aufbearbeiten, auch für einen Blog, fürs Rezept und so. Aber immer notieren und am besten gleich in Evernote reinschmeißen, das ist immer gut, dann hast du den Kram nämlich.
Ja. Ja, weil der Scheiß, den ich hier gekocht habe, habe ich auch direkt ein Moleskine daneben gelegt und immer jede Zutat direkt aufgeschrieben, damit ich dann nicht wieder in der Woche da stehe und denke, Scheiße, was hast du da reingetan?
Ja. Und ich finde die Kombination Moleskine und Evernote immer geiler, ja, weil beim Kochen will ich halt auch nicht auf dem Smartphone rumtippen, weißt du, überall Fett und so. Aber dann hast du halt dein Buch und fotografierst das ab. Das gefällt mir immer besser. Wobei ich habe jetzt hier zum Beispiel auch so ein 35 Cent Schulheft in DIN A5 am Rechner liegen für schnelle Notizen als Schmierzettel, die ich eigentlich nicht aufheben werde.
Mhm. Ja.
Manchmal fehlt einem nämlich sowas und Papier und digital, man sollte beides gleichzeitig verwenden.
Ja, ich finde das auch. Ich habe letztens in einem Meeting, ich hatte einen Zettel dabei gehabt, wo ein paar Sachen draufstehen, die wir besprechen mussten und einfach im Meeting mal ein Blatt Papier zerreißen. So, haben wir drüber gesprochen, zack. Wieso zerreißt du denn das Papier die ganze Zeit? Er ist befreit. So, du hast abgehakt. Weißt du, so.
Ja.
Es ist eine physische Befreiung. Einfach zack, durchreißen, auf Seite legen, nächster Punkt.
Ja, psychologische Effekte sollte man nicht unterschätzen. Dann wirkt es auf einmal so aufgeräumt. Okay, wir sind durch.
Genau. Hier ist der Haufen zerrissenes Papier. Bam.
Ja. Sehr, sehr geil. Und trotzdem kann man die Sachen noch haben, weil man sie einfach in Evernote geschmissen hat.
Genau.
Ja. Wenn man es dann doch nochmal braucht. Ich habe ja auch hier so ein Whiteboard auf ein ziemlich großes. Ich mag solche Dinger und meine Kinder auch und die malen dann da gerne.
Achso, im Büro hängt das?
Ja.
Geil.
Und habe ich mal irgendwie günstig auf Amazon, ich glaube für 15 oder 20 Euro, das war echt, lass es 30 gewesen sein. Das ist halt echt ein großes Teil.
Mhm.
Die sind natürlich auch genauso schnell voll wie die kleinen.
Ja, ja.
Und ich wollte dann immer nicht die Bilder von den Kindern wegmachen. Ja, jetzt packe ich sie einfach auch in Evernote, weil durch die Textdokument-Funktion beim Fotografieren macht er den Hintergrund halt richtig weiß, so wie das Whiteboard halt auch ist.
Mhm.
Und dann hast du wirklich schön die Zeichnung und kannst du das echt super nochmal angucken. Ich kann ja jetzt nicht für jede Zeichnung ein neues Whiteboard kaufen und das Whiteboard in den Keller packen. Ne?
Ja, das stimmt. Oder du hättest dann, wie heißt denn, ein Flipchart mit Papier.
Ja, genau.
Die kannst du dann einrollen und archivieren.
Ja, ja.
Ja, ja. Ich habe jetzt auch meinen ersten Burger komplett selber gemacht. KitchenAid mit Wolfaufsatz, Fleischwolf.
In Frankreich, oder?
Ja. Ich habe auch den Fleischwolf seit letztem Jahr, aber noch nie ausprobiert. Wollte einfach mal gucken. Also ich hab hier einfach die Zeit, so Dinge, wenn du zu Hause mal abends kommen Gäste, ach, probierst du es mal schnell aus, das geht ja immer in die Hose. Ne? Da kannst du ja die Uhr nachstellen, dass sowas in die Fritten geht. Und ich wollte schon immer mal Lammburger machen. Aber du kriegst bei uns ganz beschissen Lammhackfleisch. Gehst du zum Metzger, heulen die rum, weil sie ihre Fleischwolfmaschine nicht mit bösem Lammhack kontaminieren möchten. Einen türkischen Metzger haben wir, ist weiter weg, da komme ich auch nicht immer hin. Und hier bin ich in den Supermarkt gegangen, habe dann einfach eine schöne Lammschulter gekauft und den Fleischwolf dann mal angeschlossen und mal ausprobiert, wie das so funktioniert. Und das war auch gut, dass ich das hier mal in Trockenübung ohne Zeitstress ausprobiert habe. Weil da gibt es schon so einiges, was man beachten muss, nicht um sich nicht zu verletzen, sondern dass da auch wirklich Hack vorne rauskommt. Da sind zwei Scheiben drin. Wusste ich auch nicht, dass die das... Die haben von zwei Scheiben in der Bedienungsanleitung gesprochen. Ich habe aber keine Scheibe gefunden, habe nur eine Scheibe gesehen. Die haben die zwei Scheiben einfach hintereinander in den Fleischwolf reingemacht. Also erste Fuhre durchgejagt, direkt mal völlig zugegrindet. Also da war nix, da kam nichts mehr raus. Aufgeschraubt, oh, das sind ja zwei Scheiben hintereinander. Macht man normal nicht, oder?
Nee, es kommt erst so eine Scheibe mit drei sehr großen Durchlässen. Dann kommt das Messer, beziehungsweise dann kommt erstmal die Welle, dann kommt das Messer und dann kommt vorne die Scheibe, die angibt, wie fein das Fleisch wird.
Ja.
Ich glaube, so war der Aufbau. Ich habe ewig keinen Fleischwolf mehr aufgebaut. Aber echt, wenn du den falsch aufbaust, da kommt nichts raus, das verschmiert alles und du bist nur am Fluchen.
Ja, also hier ist es so, du hast die Welle, die das Fleisch transportiert. Danach kommt ein Messer mit, also so ein Kreuz, vier Messer, die das dann, ich weiß nicht, vorzerkleinern. Und danach kommt die Scheibe. So ist es bei dem jetzt hier aufgebaut. Ich weiß nicht.
Ja, das Messer schneidet dadurch, dass es direkt an der Scheibe liegt, schabt das quasi so durch.
Genau. Und ich hatte das erste Problem war, es waren zwei Scheiben hintereinander, die leicht versetzt waren sogar noch. Dadurch war halt vorprogrammiert. Gerade die Lammschulter hatte ziemlich viele Sehnen auch drin gehabt. Die haben das halt völlig zugesuppt. Und also wieder alles ausbauen. Ende durchlaufen lassen, alles wieder sauber machen, wieder rein. So, bis man dann, bis ich dann auch festgestellt habe, dass die feine Scheibe für die Lammschulter auch nicht den Erfolg gebracht hat, weil einfach die Sehnen zu groß waren. Ja, so hast du dann mal so 20 Minuten an so einer blöden Schulter rumgewolft, bis du halt dann endlich rausgefunden hast, wie das Teil richtig funktioniert. Und wenn du das unter Zeitdruck machst, dann wird ja alles nur noch scheiße.
Ja. Was aber auch sehr geil ist, das will ich auch nochmal wieder machen, ist, wenn du kein Fleischwolf hast, aber ein großes, schweres Messer oder idealerweise so ein Hackebeil, wirklich Hackfleisch zu machen. Das hat nochmal so eine ganz andere Struktur, was auch sehr spannend sein kann.
Ja.
Wir haben das ja mal hier mit Lammschulter gemacht, für einen Moussaka. Den Burger haben wir dann von Rinderhack gemacht, aber für Moussaka genau. Und das ist halt echt geil, weil du hast gröbere Stücke, du hast halt nicht diese Madenwürmchen, die du ansonsten beim Hackfleisch hast. Und für Bolognese stelle ich mir das zum Beispiel auch sehr, sehr geil vor, wirklich dieses Gehackte zu benutzen.
Mhm. Ja, klar, also ich, wo waren das? Beim Hackfleisch? Genau, wir hatten das bei einem Freund hat Tatar gemacht und hat das einfach auch geschnitten, also sehr, sehr fein geschnitten und das war ein ganz anderes Mundgefühl im Tatar.
Das ist eine ganz andere Konsistenz, ne?
Ja, also ich fand das auch sehr interessant. Das ist zwar nicht jedermanns Sache, also waren Leute haben sich, die fanden das dann zu grob, aber ich fand es einfach einen schönen, sehr fleischigen Geschmack. Das hat das Tatar einfach also für mich nochmal echt aufgewertet.
Das machst du ja zum Beispiel auch mit Thunfisch und mit Lachs. Ja? Den jagst du auch nicht durch den Wolf, sondern du schneidest den halt sehr fein. Wobei da natürlich die Fleischstruktur noch mal feiner ist als bei einem Landtier, weil es nicht so viel Bindegewebe hat.
Ja. Ne?
Aber trotzdem, gerade wenn du echt so rustikal kochen willst, finde ich, ist das eine ziemlich schöne Geschichte.
Ja.
Doch, das macht echt Spaß.
Ja, dann habe ich auch die Buns selber gemacht, was auch nicht so einfach war. Ich meine, ich habe ein Rezept dafür, das hat eigentlich damit gut geklappt, aber meinst du, ich wüsste, wie Hefe auf Französisch heißt? Du guckst ja nicht vorher im Internet, sondern stehst dann im Supermarkt, ach scheiße, du brauchst noch Hefe. Was heißt denn bitte Hefe auf Französisch? Gerade wenn
ich
du so.
Ich habe gerade gar keine Ahnung.
Ja, also es war irgendwas mit L, ich habe es jetzt warte, ich kann ich wenigstens klugscheißen. Levure, Leveux, ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt sexy ausspricht. Wir haben dann irgendwie Backmischungen genommen, da drauf geguckt, was steht da drauf gegenüber, was steht im Mehl nicht drin und haben uns angenähert. Und dann standen wir vor der Hefe und es gab eigene Hefen für Brioche-Teig.
Sehr geil.
Ich weiß jetzt nicht, was die Hefe da, ob da jetzt schon Zucker mit drin war. Also generell nur Trockenhefe. Ich habe keine frische Hefe gefunden.
Okay.
Ich habe auch vom Mehl her, ich weiß nicht, ob es am Mehl lag oder an dieser Hefe. Es wurde Richtung Vollkorn vom, ich denke mal, es lag am Mehl. Die waren so ein bisschen dieses bräunliche von so einem Vollkornteig. Hat's bekommen. Hat auch so ein bisschen so vollkornmäßig gerochen, weißt du, Teig, ich finde, das riecht schon anders.
Roggenmehl.
Ja, so in die Richtung, aber ich, wie gesagt, auch da ist das Lesen sehr schwierig, aber die Buns waren, sind super geil geworden, schön voluminös, also, und halt echt Gewicht, da hast du einen Burger gegessen und da warst du sowas von Oberkante, Unterlippe satt, da ging gar nichts mehr.
Aber lohnt sich, ich bezweifle immer noch, dass es sich wirklich lohnt, die Buns selber zu machen.
Also ich schwöre drauf, ganz ehrlich. Also ich finde, die fertigen Buns sind alle scheiße. Ich finde die, das ist so, das
ja, also
überflüssig. Dann brauchst du, kannst du dir auch, kannst du es auch weglassen.
Nee, also ich habe ja die Erfahrung gemacht, wenn du die Fertigbuns, auch die billigen, wenn du die wirklich richtig zubereitest, sind die auch sehr geil. Aber nichts geht über Laugenbrötchen oder Milch oder Quarkbrötchen vom Bäcker. Und ich glaube nicht, dass sich der Aufwand da lohnt, die Buns selber zu machen, wenn ich halt diese beiden Brötchensorten bekommen kann.
Ja, aber ich meine, wenn du dir das überlegst, du bist ja jetzt auch voll im Brotbacken drin, wenn du überlegst, Hefeteig für Pizza. Was ist denn an Hefeteig so besonders, dass du nicht fertigen Hefeteig nehmen kannst?
Ich weiß, dass da ein riesiger Unterschied ist. Ich ja. kann dir nur gerade nicht sagen, wie sich das, wo das herkommt. Auf jeden Fall ist es wirklich, deshalb meine ich ja, wenn ich Brötchen vom Bäcker nehme, wir haben hier wirklich einen sehr guten Bäcker, das muss ich ja dazu sagen,
ja.
Den Vergleich zwischen Billigbuns und selbstgemachten, das sehe ich natürlich. Allerdings weiß ich nicht, ob sich der Aufwand wirklich so sehr lohnt, für mal einen Burger zwischendurch dann auch die Buns selber zu machen. Bestimmt, wenn man so ein Event rausmacht, wo man eh den ganzen Tag damit verbringt, dann kannst du da auch die Buns selber machen, klar.
Aber es ist auch nicht so viel mehr Aufwand wie ein Hefeteig machen. Ich meine, im Grunde ist das ja ein Hefeteig, wo einfach Milch und Butter noch mit drin ist und Ei. Das muss dann ein bisschen gehen, wie ein Hefeteig auch. Und dann backst du das. Also ich meine, das ist wie eine Pizza machen.
Ja, aber es erhöht natürlich die Planung, ne? Weil so ein Hamburger ist für mich echt ein schnelles Gericht. Ich fahr los, hol mir Hackfleisch, hol mir geile Brötchen vom Bäcker, das war's.
Ja, okay. Aber
ja? Pizza, aber klar,
ist ja auch ein schnelles Gericht, oder?
Ja, Pizza esse ich nicht so oft, weil Pizza, du brauchst die Tomatensoße.
Ja.
Die muss lange kochen, sei denn du frierst sie, wie gesagt, ein. Und da ist Fertig-Tomatensoße echt überhaupt gar keine Alternative.
Ja.
Ja, weil die viel zu sauer ist oder viel zu stark gesüßt worden ist oder keine Ahnung was. Also ich habe noch keine gute fertige Tomatensoße so gefunden. Auch die von der Konsistenz da mithält, weil die Tomatensoße muss halt wirklich dick sein, die darf nicht suppig sein.
Ja.
Ja, sonst suppt ihr halt die Pizza durch.
Ich meine, du hast bei
dann
den...
Muss ich, dann muss ich für Pizza sowieso immer einkaufen fahren, weil ich halt Mozzarella nicht zu Hause habe, den Schinken nicht zu Hause habe. Das, vielleicht ist das bei mir dann eher so, Pizza ist sowieso eher so ein Special-Fall, wo ich dann mir auch wirklich die Zeit nehme, das zu machen. Und Hamburger ist halt sowas, das esse ich halt auch mal zwischendurch.
Ja, aber bei einem Hamburger zum Beispiel, die Brötchen habe ich Montag gebacken.
Mhm.
Die haben halt durch das erhöhte Volumen, wenn du die fertig gebacken hast, packst du die in eine Tupperdose, kannst du da 3-4 Tage ohne Probleme von essen, wenn du sie eh nochmal aufheizt auf dem Grill oder in der Pfanne, so wie du das mit den anderen Brötchen auch machst.
Ja, also, okay.
Die haben echt ein langes Potenzial zu lagern, im Verhältnis.
Ja.
Und wir können da jetzt 3-4 Tage Burger essen, wann wir wollen, weil die einfach so sehr, ja, die haben Feuchtigkeit, die haben Gewicht und sobald du die nochmal aufbackst, sind die perfekt. Probier's mal aus.
Ja, pack das Rezept online.
Ja, ist schon online. Also die Buns findest du bei mir schon im Blog schon seit einem Jahr oder was und ich mach den immer wieder gerne, weil ich muss dir recht geben, geile Milchbrötchen vom Bäcker sind wirklich geil. Aber wenn du es mal selber machen kannst, probier's mal aus.
Ja, so ausprobieren sowieso bin ich ja immer für.
Ja.
Nur wie gesagt, das sind halt so Sachen, das muss sich wirklich lohnen, dass ich selber mache, dass ich es dann auch fest in mein Programm aufnehme. Ne? Mhm. Wie zum Beispiel beim Pizzateig. Beim Pizzateig habe ich halt nichts annähernd vergleichbar Gutes gefunden.
Ja.
Und ich probiere es auf jeden Fall. Vielleicht überzeugst du mich dann auch, dass ich sagen muss, nee, jetzt verstehe ich, warum selber machen da auch nochmal den Aufwand immer wert ist.
Ja, also du musst, das Gehen ist bei denen besonders wichtig, habe ich jetzt auch festgestellt, weil wenn die nicht aufgehen und du hast die gebacken, sind das echt sehr schwere Batzen, Brötchen, ne?
Genau.
Ja. Das heißt, ich habe das jetzt mal länger, ich habe die länger gehen lassen, also du lässt den Teig am Stück gehen, portionierst dann deine Brötchen und lässt diese Brötchen dann auch nochmal gehen. Ich glaube, ja. Da hast du mit Ölweihe ja auch schon mal drüber gesprochen, was mir ja vorher auch nicht so bewusst war. Was ich auch immer bei Hefeteig falsch gemacht habe, dass ich ihn habe sehr lange gehen lassen und ihn dann nochmal geknetet habe und quasi die ganze Luft, die da drin ist, wieder rausgeknetet habe und mich dann gewundert habe, dass das nicht schön aufgeht. Das heißt, du, wenn du die Portion fertig hast, muss die einfach nochmal gehen, dass die dann direkt gebacken wird, dass du einfach auch ein gewisses Volumen und Luft da drin hast.
Ja, gibt's eine ganz einfache Regel. Ich glaube, die habe ich auf dem Plötzblock gelesen. Anspannung, Entspannung. Bei Weizenteigen immer Anspannung, Entspannung. Anspannung wäre zum Beispiel das Kneten, das Portionieren oder aber auch das Einschneiden, ja, bei einem Baguette.
Mhm.
Und nach jeder Anspannung lässt du sie nochmal entspannen. Das ist halt unter anderem dieses Gehen. Ja, also ja, einfach in Ruhe lassen.
Ja.
Und wenn man sich das merkt, dann kann man ganz viele Arbeitsschritte schon so ein bisschen abstrahieren. So, ich habe den Teig jetzt geknetet. Ja, lass ihn jetzt entspannen. Okay, jetzt schneide ich ihn, um halt die Portion zu haben. Ja, anschließend lässt du ihn wieder entspannen.
Ja.
Also ich bin ja, je mehr ich mich mit Brot beschäftige, immer faszinierter, wie komplex Brot ist, obwohl es eigentlich nur Wasser, Mehl, Salz und Hefe ist.
Ja.
Ja. Natürlich, du kannst noch Körner mit reinmachen, du kannst verschiedene Sorten Mehl nehmen. Trotzdem, alleine schon ein ganz normales, nehmen wir mal ein 405er Weizenmehl, Wasser, frische Hefe und Salz. Da kannst du schon so geiles Zeug mitmachen und du kannst durch Können, durch Wissen, wie es geht, kannst du das Produkt schon um so viel besser machen. Das ist echt Wahnsinn. Es wird bestimmt noch ein paar Jahre dauern, bis ich das anderen Leuten vernünftig erklären kann, weil ich bin ja selber gerade erst dabei, das richtig zu begreifen. Übrigens da auch ganz, ganz herzlichen Dank an den edlen Spender, der sich eingefunden hat und mir von meiner Wishliste das Brotbackbuch von Lutz, ich komme jetzt nicht auf den Namen, das ist auf jeden Fall das Brotbackbuch vom plötzblock.de. Und da ist alles drin beschrieben, was man übers Brotbacken jemals wissen will und wissen muss und ganz viel geile Rezepte. Das wollt ihr haben. Also ganz herzlichen Dank an den anonymen Spender da nochmal. Ich bin sehr darüber gefreut.
Sehr gut. So muss das sein. Gern geschehen, mein Lieber.
Ja, dank dir. Nee, war echt, das sind echt so Bücher, die willst du haben, und zwar zu jedem Thema. Ein Fachbuch, wo du dich drauf verlassen kannst, wo jemand mit Herzblut lange Zeit dran gesessen hat. Der ist ja eigentlich Geologe.
Mhm.
Und hat Brotbacken so als Hobby für sich entdeckt und dann halt jahrelang irgendwie ausprobiert, Sachen notiert und macht jetzt halt so Profi-Rezepte, also wo du wirklich Vorteige, Stockgare, Stückgare, alles Mögliche drinne hast. Und wenn ich das richtig verstanden habe, kann er seine Rezepte auch im Voraus richtig berechnen. Das sind jetzt halt nicht nur Erfahrungsrezepte, sondern Rezepte, die er zusammengestellt hat nach Wissen einfach. Ja, du weißt halt, bei so und so viel musst du so und so viel, bla bla bla. Da bin ich beim Kochen ja nun auch noch weit ab von, wobei es beim Kochen noch nicht so wichtig ist.
Mhm. Ja.
Das ist schon... Das Buch will man wirklich haben, wenn es ums Thema Brotbacken geht. Ich glaube, alles andere braucht man sich nicht holen, weil nicht so so in die Tiefe geht und dabei doch nicht so unübersichtlich groß ist. Und allein die Brotporn-Fotos da drin, du bist nur noch am Sabbern.
Brotporn.
Ich habe noch nie so schönes Brot gesehen. Allein diese unterschiedlichen Krusten und wie das schön aufgerissen ist. Und die Ilva hat mir ja mal dieses Kartoffelbaguette geschickt.
Mir auch.
Was sie nach einem dieser Rezepte gemacht hat. Und das war ja schon so geil, ja. Ja?
Wenn man einmal... Mal ausprobieren, das würde ich gerne mal backen.
Ja, das mach doch mal. Ich glaube, das
Rezept.
Das ist doch bei ihrem Blog.
Ah, okay, gut.
Das haben wir doch sogar verlinkt.
Ja.
Gut, ich glaube, das haben wir verlinkt. Ich glaube, das Einzige, was man dabei machen muss, ist sich vorher echt mal hinsetzen und einmal planen, eigentlich, wie man für solche Rezepte Zeit Strahle haben, so ein Zeitstrahl, wo du dann, und das am besten in Software vielleicht einmal, wo du dann halt sagst, so, pass auf, dann soll mein Brot fertig sein, weil dann brauche ich's. Und er sagt dir einfach, um wie viel Uhr du was machen musst. Kannst natürlich auch alles händisch machen, aber ich glaube, es ist einfacher, wenn man sowas einfach mal in Software hätte. Kann man vielleicht mal mit einer Excel-Tabelle oder sowas machen.
Also, jetzt klingelt dann das Handy. Hallo, hier ist der Hefeteig, bitte knete mich durch.
Ja, das wäre doch eigentlich eine geile Idee für eine Plötzblock-App.
Ja.
Dass du so diese Rezepte in der App hast Und er dann dich dann halt erinnert, okay, pass auf, jetzt musst du halt deinen Sauerteig füttern oder jetzt musst du halt das Ding irgendwie das und das machen. Mhm. Weil das ist wirklich, also das macht für mich momentan so das Größte daran aus, dass du halt echt viel Zeitorganisation haben musst, die du jetzt erstmal noch händisch auf den Zettel machen würdest. So, dann und dann musst du das und das machen, dann und dann das und das. Weil da stehen zwar die Zeitabstände drinne, aber da steht halt nicht so, pass auf, um 11 Uhr musst du das und das machen. Ja. Und du musst ja halt gucken, dass du dann vielleicht nicht gerade arbeiten bist, weil Brotbacken ist ja nicht in 5 Minuten fertig, sondern das geht teilweise über Tage,
ja,
die Vorbereitung. Ja. Hm. Aber wenn du dann einmal dieses Baguette oder so ein richtig geiles Brot gegessen hast, dann weißt du auch, ja, das macht sich Sinn.
Ja.
Das lohnt sich wirklich.
Ja. Um meinen Burger noch dem Abschluss zu bringen, ich habe dann Mayonnaise noch selber gemacht dafür, eine Barbecue-Soße selber gemacht und Bacon-Marmelade.
Aber warum macht ihr denn Mayonnaise auf eure Burger?
Ich liebe Mayonnaise.
Ach, Mayonnaise ist so oldschool, overdosed fat, was kein Mensch braucht bei einem geilen Burger.
Außer es ist Trüffel-Mayonnaise.
Nee. Nee. Also ich liebe Trüffel, aber ich brauche keine Trüffel-Mayo.
Nee. Nee, ich fand, das war eine geile Kombi auf dem Burger. Wobei, es war auch noch gereifter Ziegenkäse drauf. Den hätte ich jetzt wahrscheinlich eher weggelassen. Der hat sich...
Ja,
der
das war ein bisschen viel sonst, ne?
Genau. Aber was geil war, war die Bacon-Marmelade. Hast du sowas schon mal gemacht?
Nee, aber ich kann es mir vorstellen, dass halt Bacon wie Marmelade mit Gelierzucker kostet, ne?
Ja, das sind halt auch ein höherer Anteil Zwiebel, Knoblauch, Bier, Honig... Und davon kochst du dann halt so eine schöne, dunkle, ja, Bacon-würzige Marmelade.
Lässt du denn die ganzen Zutaten drinne oder machst du eher ein Gelee da draus?
Nee, ich lasse die ganzen Zutaten drin und püriere die auch nicht. Also es ist eine stückige Marmelade sozusagen.
Ja.
Also der Crunch ist weg vom Bacon, aber du hast einfach, du beißt einfach auch nochmal auf eine Zwiebel und auf diesen Bacon, der kross war und dann einfach sich sehr weich einfügt in diesen, in diese Marmelade. Also finde ich mal, also da würde ich auch beim nächsten Mal wahrscheinlich die Mayonnaise weglassen.
Ja.
Ja, also ich habe das Rezept im Moleskin stehen, das kommt jetzt noch bald in den Blog. Und heute Abend gibt's auch Burger. Und das wird eine richtige Sauerei. Ich habe schon Rindfleisch gekauft. Und Foie Gras. Ich bin mal gespannt, wie sich das zusammen verhält auf einem Burger.
Habe ich vielleicht eine geile Idee für dich.
Mhm.
Füll doch den Patty mit Foie Gras, bevor du ihn brätst.
Das ist auch eine geile Idee.
Wir haben hier ja am Montag hatten wir geiles Wetter und haben, wie gesagt, zwei Geburtstage zusammen gefeiert und haben dann draußen gegrillt und der eine Kumpel von mir, der hat so eine Burgerpresse, wo du in die Mitte des Burgers aber auch gleichzeitig ein Loch mit reinpressen kannst, so dass du den füllen kannst.
Hä? Das heißt, der Deckel hat eine Erhöhung, die sich dann so reindrückt, dass du... Oder wie?
Ja, genau. Du hast dann nachher halt einen dicken Patty, aber in der Mitte ist der hohl. Füllst du was rein und dann nimmst du diesen einen Einsatz raus, packst den anderen drauf und dann machst du...
Ah, presst du das wieder zusammen.
Wetschst du quasi den Deckel drauf.
Ah.
Pralinen-Förmchen, weißt du? Ja. Wenn du Pralinen-Gehäuse kaufst du auch einmal den Körper und dann gibt's noch den Deckel, den machst du dann eigentlich selber, weil der muss ja gar nicht so fest sein.
Ja.
Und war natürlich mega fette Burger, also das willst du eigentlich nicht als Hamburger essen. Wir haben dann gesagt, das als Hacksteak wäre geil. Ist halt eine schöne Dicke, kannst du schön grillen, musst du ein bisschen langsam grillen, aber dann ist es sehr saftig und sehr, sehr geil. Aber das Prinzip finde ich halt sehr cool und ich habe das in einem You're Doing It Wrong Video gesehen, eine
You're
meiner
doing
Liebsten.
It wrong?
Ja, yeah, you're doing it all wrong. Gibt es ein sehr geiles Hamburger-Video von dieser Serie auf YouTube, wo er halt erstmal zeigt, was du alles bei Burgern typischerweise falsch machst. Mhm. Und dann macht er halt da geile Burger, also nicht nur 100% Rindfleisch, sondern er macht dann da auch groben Senf mit rein in die Masse. Ich glaube, ein bisschen Lauch, Zwiebel, presst sie auch nicht so stark zusammen, sondern macht richtig geilen, saftigen Burger.
Mhm.
Und erklärt halt so, worauf es dabei ankommt. Und ein Punkt, den er da gemacht hat, er hat zum Beispiel ein Loch in einen Burger gemacht und da ein Stück geschmortes Rindfleisch reingepackt. Oh. Und das stelle ich mir halt auch extrem geil vor, weißt du, du beißt so in dieses feste, saftige Rindfleisch und dann kommst du auf einmal auf dieses mürbe, kräftig durch die Soße gewürzte Stück geschmortes Rindfleisch. Das ist so, wow.
Ja.
Ne? Und mein Kumpel hat das dann zum Beispiel so mit Käse gemacht, hatte Käse in seinen Burger reingepackt. War jetzt erstmal so der billige Reibekäse, einfach um das auszuprobieren.
Mhm.
Aber dann haben wir auch so überlegt, was sehr geil wäre, wäre zum Beispiel Schafskäse.
Mhm.
Oder ein scharf gewürzter Frischkäse zum Beispiel.
Mhm.
Ja. Dadurch, dass der Burger halt zusammen, oder ja, ich will es gar nicht mehr Burger nennen, ich will es halt kleinen Hackbraten nennen. wenn der schön dicht schließt und dass da alles drinne bleibt, ist das natürlich eine geile Geschichte. Vor allen Dingen dann großen Teller Salat. Habe ich dann übrigens gestern hier gegessen. Großen Teller Salat und dazu einfach so eine dicke Frikadelle.
Mhm.
Das ist schon sehr, sehr geil. Oder Schafskäse mit Oliven und getrockneten Tomaten vermengt und das dann in die Mitte, mhm, kann man schöne Spielchen machen. Weißt du, so ein bisschen Surprise Patty.
Ja.
Wie wir das mit den Blätterteigtaschen beim Grillen hatten.
Ja.
Kann man das da dann mit sowas zum Beispiel machen.
Ist eine schöne Idee. Also gerade wenn du so Zutaten hast, die auf die Temperatur so ein bisschen reagieren, auch so eine leicht temperierte Foie Gras, die dann halt in der Mitte, du musst ja gucken, dass du den Zeitpunkt richtig abrisst, dass es nicht flüssig wird, aber wenn die dann einfach eine leichte Temperatur kriegt.
Aber wenn die Foie Gras flüssig wird, dann wird die ja auch wieder fest, wenn sie kälter wird, ne?
Aber wann wird sie kälter?
Du kannst ja den Patty ein bisschen abkühlen lassen.
Ja, okay. Aber dann hast du ja Patty kalt.
Nee. Okay. Geht gerade ein Anruf, aber der ist gleich weg.
Dedele, dedele, dedele. Der Hamburger ist am Telefon. Er würde gerne abgeholt werden.
Ja, genau. Aus dem Grill.
Aus
dem Grilleparadies. Ist jetzt natürlich doof, dass ich ein Telefon mit in die Aufnahmesituation genommen habe, aber...
Du bist so ein Profi.
Naja, ich musste ja vorher noch beim Arzt anrufen und wahrscheinlich ist das einzige Telefon, was aufgeladen war.
Tja. Ja. So ist das.
Oh ja. Aber sollte meine Frau jetzt draußen vor der Tür sein und ein aufgeladenes Telefon haben wollen? Nein, sie geht schon die Treppe runter. Oder du kannst natürlich auch einfach zwei verschiedene Sorten Fleisch nehmen. Also was ich ja auch gerne mal mache, ist Thüringer Mett als Patty benutzen.
Mhm.
Weil das halt echt durch die Würzung, durch das Salz und so sehr saftig ist. Und wenn du dann halt ein Rinderpatty nimmst, da ein Loch einmachst und da ein bisschen von dem Thüringer Mett oder ein schönes Wurstbrett, ja, von einer Merguez zum Beispiel.
Ja. Oh ja.
Ja.
Oh ja. Merguez ist hier auch ganz großes Kino in Frankreich.
Oder ein bisschen Lamm in die Mitte.
Mhm.
Ja, einfach mal so dieses Spiel. Ich mag ja dieses Spielen und Ausprobieren. Das heißt ja nicht immer gleich, oh, das ist viel geiler als alles andere. Aber das ist halt einfach mal experimentieren und zumindest ist es interessant.
Ja, da auch zum Beispiel die Jakobsmuschel in die Mitte, aber dann nicht verschließen, sodass die Jakobsmuschel auf beiden Seiten auch noch rausgucken würde. Dass du so ein weißes Auge quasi im Patty hättest.
Dann machst du ein quasi gekünsteltes Entrecot und
oder
anstatt
Ossofoco.
Ein Fettauge hast du halt ein Jakobsmuschelauge.
Ja.
Sehr geil.
Genau. Jakobsmuschel kann ich mir auch, wenn du das dann auch richtig auf den Punkt kriegst, dass die innen so richtig schön glasig ist und außen richtig schön knusprig.
Oh.
Auch geil.
Ja. Ich muss mal gerade einmal.
Ah.
Ich glaube, das ist die Luft. Wir haben hier so stark wechselndes Klima.
Ja.
Die Tage war es hier so bullenheiß und dann auf einmal kommt hier ein Sturm über Deutschland. Das war Wahnsinn.
Hatten wir gestern auch. Es ist aber kaum ein Tropfen Regen gefallen. Der Himmel sah aus, als ob er gleich Bäche pissen würde und da war nichts. Da kam, ich bin noch ein bisschen Fahrrad gefahren, das hat ein bisschen gedonnert und es war so ein ganz leichter Niesel, aber der Boden, der war noch nicht mal richtig nass. Also wir hatten hier echt Pipi-Wetter. Ansonsten sind es hier immer 35 Grad und knalle Sonne. Kannst du mittags nicht vor die Tür gehen.
Ja.
Da musst du halt in die Küche gehen.
Ich habe hier noch, also eine Sache würde ich jetzt noch machen wollen. Kannst du dir aussuchen, ob Bouillon und Jus oder das Safthuhn?
Ah, also Safthuhn, das, die Fotos sahen so geil aus, da wollte ich jetzt, weil hier in Frankreich kriegst du super geiles Huhn auf dem Markt, okay, mit Kopf und Füßen. Wenn du mir jetzt richtig geil erklärst, wie das geht, würde ich das gerne hier nachkochen.
Ja, es ist auch total pupensimpel. Also ich habe einmal Hähnchen genommen, das war das erste Mal, davon habe ich ja auch Fotos veröffentlicht. Und beim zweiten Mal bin ich halt nicht dazu gekommen, selber Fotos zu machen. Da war es dann ein Maishühnchen.
Mm.
Und du kannst, funktioniert mit beiden gleich gut. Du nimmst das ausgenommen und machst den Pürzel ab.
Pürzel?
Ja, der heißt so.
Ja.
Das ist die Frackspitze. Die Frackspitze des Huhns nennt man Pürzel.
Mhm.
Der sorgt nämlich gerne dafür, dass Sachen bitter werden.
Ah, okay.
Deshalb macht man den ab. Gerade wenn du Ente oder Gans hast und willst eine Soße machen, machst du den ab, damit die Soße halt nicht bitter wird.
Mm.
Und das Ganze wird gewässert, und zwar über Nacht in Salzwasser. Und du brauchst ein Wasser mit 60 Gramm Salz pro Liter.
60 Gramm Salz pro Liter. Und das ganze, genau, Hühnchen bedecken eine Nacht.
Ja, ich habe also so mit 1,5 bis 2 Liter kommst du auf jeden Fall eigentlich aus. Mhm. Sei du nimmst ein Riesengefäß und ein viel zu kleines Hühnchen, aber kannst du einmal ausmessen und dann halt das entsprechende,
mhm,
Salz ins Wasser rühren. Und das lässt du halt über Nacht im Kühlschrank stehen. Und am nächsten Tag wäschst du das Hühnchen einmal kalt aus, damit halt nirgendwo jetzt Salz rumliegt an Körnern, wo du es halt nicht so konzentriert liegen haben willst. Trocknest das Ganze ab, schmierst es dann mit Butter ein, mhm, ja, dünn reicht. Ich habe jetzt hier geklärte Butter gehabt, die war dann auch schön weich, weil sie halt in der Küche rumstand, und habe es, mhm, dann wirklich nur ganz dünn mit eingerieben, das reicht.
Von außen.
Von außen, genau. Innen brauchst du gar nicht. Innen kannst du zum Beispiel eine Bio-Zitrone und Thymian reinmachen, kannst du aber auch sein lassen.
Mhm.
Das funktioniert ohne genauso gut. Ich glaube, ohne ist es sogar schneller gar. Mhm. Und dann kommt das in Mann, was ist das denn hier? Ich muss mal einmal gerade husten, sonst wird das hier unangenehm.
Ich überspiele das Ganze mit ein wenig Musik. Ich kann nicht singen, Sven.
Weißt du, in dem Fall ist es professionell, wenn du einfach wiederholst, was ich gesagt habe.
Okay.
Damit du das auch nochmal für dich so nochmal aufrufst.
Mhm.
Hörer es dann auch nochmal vermittelt.
Also, letztes, weißt du, Mal Butter einreiben. Schön,
genau.
Butter außen dünn einreiben.
Genau. Wahrscheinlich, damit die Feuchtigkeit im Huhn drinne bleibt.
Mhm.
Du machst diese Salzlake übrigens auch, damit das Fleisch Wasser aufnimmt, also saftiger bleibt.
Mhm.
Und du brauchst es nachher auch nicht mehr würzen. Das reicht, diese 60 Gramm Salz, mhm, Liter Wasser.
Mhm.
Ich habe das jetzt das letzte Mal, vielleicht waren es 6 Stunden mariniert, weil ich es vergessen hatte, am Abend zu machen. Hat eigentlich auch gereicht.
Okay.
Ja, also ich würde mal so sagen, 6 Stunden sollte man schon marinieren. Besser ist über Nacht, dann hat man da keinen Stress.
Mhm.
So, wir haben das Wasser abgekippt, wir haben das Hähnchen kalt ausgewaschen, wir haben es abgetrocknet und mit Butter eingerieben. Und jetzt kommt es in den Ofen, 90 Grad Umluft, mhm, mindestens 90 Minuten.
Okay.
Idealerweise hast du ein Kerntemperaturmesser, misste an der dicksten Stelle 75 Grad aus hygienischen Gründen und ich glaube 65 aus geschmacklichen. Aber, mhm, ich würde es lieber auf 75 hochbringen, weil Gesundheit da dann doch ein bisschen wichtiger ist.
Aber du hast keine knusprige Haut mit 90, oder?
Nein, überhaupt nicht.
Okay.
So. Und dann holst du es raus und lässt es eine Dreiviertelstunde auskühlen. Einfach so stehen lassen.
Dreiviertelstunde auskühlen lassen?
Richtig.
Okay.
Und im Originalrezept wird das ganze Huhn dann einfach so wieder bei stärkster Hitze in den Ofen geschoben, um die Haut zu knuspern.
Aha.
War ich enttäuscht von. Ich habe es dann das letzte Mal in der Mitte halbiert, war auch noch nicht prall. Ich werde es das nächste Mal komplett tranchieren in Keule und Brust und dann knuspern. Weißt du, dass die Höhenunterschiede nicht so stark sind und dann nicht oben schon was schwarz wird, während unten es noch labbrig ist. Und das musst du gucken, kann ich dir keine Zeit sagen, vielleicht so 5 bis 10 Minuten. Ich würde lieber nebenbei stehen bleiben.
Ja.
Richtig knalle Hitze. Und am besten das Huhn auf ein Gitter und darunter eine Fettschale und unbedingt Wasser in die Fettschale.
Damit man das wieder aus der Schale wieder rauskriegt, oder?
Nee, damit das Fett nicht anfängt zu verbrennen und alles voll raucht. Das ist nicht auszuhalten. Weißt du, durch das Wasser wird das Fett halt nicht so heiß, kühlt sich halt ab. Wasser wird halt nur nicht ganz 100 Grad heiß, sondern verdampft es. Und so verhinderst du, dass es spritzt und überall gegen die heiße Wand kommt und dann gleich verbrennt und alles qualmt.
Ja, das ist natürlich ein Argument.
Ne? Und dieses Hähnchen ist halt so unsagbar saftig. Es macht keinen Unterschied, ob du Keule oder Brust isst. Normalerweise ist die Brust ja immer sehr schnell trocken. Bei diesem Rezept macht es keinen Unterschied. Es ist beides so geil, richtig saftig, fein gewürzt. Du brauchst kein Salz. Du kannst natürlich, wenn du möchtest, nochmal Salz dazustellen. Vielleicht auch irgendein Aromasalz. Aber eigentlich willst du wirklich nur dieses geile Huhn essen.
Es sah wirklich sehr geil aus. Also die Fotos von der, das war die Brust, glasig perfekt auf den Punkt. Also
ja, die war wirklich richtig geil. Und da habe ich es noch ohne Kerntemperaturmesser gemacht. Ich kriege jetzt die Tage ein, da fehlt mir noch die Messspitze für, die muss ich mir noch bestellen. Und weißt du, bei solchen Sachen, wenn du es wirklich auf den Punkt genau machen willst, brauchst du Technik, weil alles andere ist immer noch ein Rätselraten. Sicher entwickelt man da ein Gefühl für und kriegt das auch mit Gefühl hin, aber du kriegst es mit Gefühl nicht hundertprozentig immer wieder wiederholbar hin.
Ja, kann ich auch nicht, das kriegen vielleicht die Profis hin, die einfach dann so ein Huhn vielleicht 20 Stück am Tag machen.
Nee, kriegst du auch nicht, weil das ist immer ein Rätselraten.
Ja.
Du bist meist dann wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen, gehst du halt einen Tucken über den Punkt.
Ja.
Du wirst in einer, wenn ich mir jetzt Sous-Vide-Garn angucke, da ist nichts mit Gefühl. Das sind klare Zahlen.
Ja.
Ja? Alles andere ist halt Rätselraten und man muss sich so ein Ding auch nicht für zu Hause kaufen. Ja, also ich kann auch ohne das Ding kochen, aber ich kriege zum Beispiel so ein Hähnchen, wirst du nur perfekt dann hinkriegen, wenn du wirklich genau den Garpunkt bestimmen kannst. Weil es geht nicht um die Zeit, es geht nicht um die Temperatur des Ofens. Es geht ja darum, die Temperatur des Stückes auf exakt diese oder jene Temperatur zu bekommen.
Ja.
Das kannst du durch nichts anderes so exakt messen, wie über die Temperatur, die das Fleisch hat.
Klar, ja.
Auch wenn ich sonst ja immer gegen unnötige Küchengadgets bin, aber wenn man wirklich auf den Punkt garen will, musst du natürlich auch den Punkt kontrollieren können. Und das kannst du nur, wenn du die Temperatur im Fleisch exakt messen kannst.
Ja, finde ich auch ein wichtiges Gadget für die Küche. Weil das kannst du überall reinpieken und einfach mal checken, wie es drin aussieht, ohne es groß zu zerstören, anzuschneiden oder sonst was damit zu tun.
Also was ich sagen möchte ist, ihr müsst nicht jetzt, oder das ist mir halt wichtig, weil das Fernsehköchen dann ja auch oft vorgeworfen wird, ja, hier kauft ihr mal ein geiles Öl und dies und das und Zander und bla und blub. Kann ich nämlich nicht im Alltag mir leisten. Muss man ja auch gar nicht. Man muss auch nicht im Alltag immer super geil auf den Punkt kochen. Ich stehe total auf Hausmannskosten, einen richtig geilen Eintopf oder was weiß ich. Aber wenn man ein Stück Fleisch wirklich mal richtig perfekt machen will, dann geht es halt nur so.
Ja.
Auch im Kombidämpfer, wenn du ein Roastbeef machst, das wird kaum jemand nach Gefühl machen, weil du einfach ein Kerntemperaturmesser dabei hast und du halt zum Geldverdienen arbeiten gehst und nicht, um dir einen auf dein Gefühl abwichsen zu können. Ja, du musst das verkaufen, also muss das Produkt möglichst gut sein und das kriegst du halt ganz einfach mit einem Kerntemperaturmesser hin.
Ja. Zumal du hast so viele Faktoren, die sich verändern können. Wenn wir das jetzt in unserem Rezept schreiben, das muss jetzt 90 Minuten bei 90 Grad da in den Ofen rein.
Ja.
Dein Ofen kann anders sein, dein Hühnchen kann anders sein, das Fleisch im Hühnchen kann so anders zusammengesetzt sein.
Ja.
Du hast so viele Faktoren, die sich verändern. Ich hatte letztens ein Rezept von, ich weiß nicht, das habe ich hier, die Kotelett, einen Kotelettstrang am Stück, habe ich mit einer Zeit angegeben, hat jemand nachgemacht. Der musste das noch mal eine halbe Stunde länger drin haben. Ist für den natürlich scheiße, aber das hängt nun mal am Ofen. Das ist, oder am
ja, oder auch,
des Fleischs.
Ja, oder auch, wie gut das Fleisch abgehangen ist, mag auch sein.
Ja.
Und du hattest ja, glaube ich, die Kerntemperatur von 65 Grad dazu geschrieben.
Ja.
Ja, und die Kerntemperatur ist halt 65 Grad.
Ja.
Das ist exakt, das kannst du kontrollieren. Also, auch, wie oft habe ich jetzt Feedback bekommen, dass der Hefeteig super geil geworden ist und von anderen Leuten, nee, der Hefeteig ist scheiße. Ich konnte da noch, wer weiß, wie viel Mehl oder sonst irgendwas dran machen. Du kannst diese ganzen Variablen, die es in der Küche gibt, halt echt schwer in einen Punkt exakt bestimmen.
Mhm.
Deshalb muss man in der, und da ist das Gefühl halt auch wieder wichtig, ja. Auch ich mache seit Jahren Hefeteige. Es ist mir, glaube ich, noch nie einer wirklich nichts geworden. Aber auch ich werde nach Jahren immer wieder besser, einfach weil ich nochmal genau gesehen habe, ah, okay, hier, so machen die Profis das. Oder ich kriege ein besseres Gefühl dafür. Du kochst ja auch tagtäglich in der Agentur.
Mhm.
Und dann sage ich dir auf einmal, ja, dein Hefeteig muss sich halt anfühlen wie eine weiche Frauenbrust. Und sagst du auf einmal, ja, geil, viel, viel geiler. Übung macht den Meister, ist eine Plattitüde, die leider aber auch recht hat.
Ja.
Aber wenn du Sachen exakt angeben willst, dann vergiss Zeit. Steakbraten, ja? Ja, 2 Minuten auf der Seite. So ein Schwachsinn.
Ja. Das kannst du vielleicht bei Thunfischsteak machen, wo du auf jeden Fall innen drin noch roh bleiben willst. Da kannst du solche Angaben vielleicht noch machen. Aber da, je nachdem, wie dick das Fleisch geschnitten ist, hast du dann auch schon wieder verschissen.
Ja, ganz genau. Es ist einfach nur eine Vorstellung davon, wie in etwa das Ganze funktioniert. Exakt arbeitest du nur mit der Kerntemperatur. Auch dieser Drucktest, ja, mhm. Zwischen Daumen und Zeigefinger oder wo alle anderen möglichen Leute dir sagen, dass du fühlen musst, ist halt nur eine Annäherung. Und für den Alltag reicht die locker.
Ja.
Und ich fahre damit eigentlich auch sehr gut.
Also ich kann die nicht. Also ich fühle keinen Unterschied. Und das ist also für mich echt sehr schwierig,
ja,
da einen Bezug zwischen meinem Daumenfleisch und dem Fleisch in der Pfanne herzustellen, weil
ja, ich zeig dir das. Ich zeig dir das mal, wenn du hier bist. Vielleicht fühlst du einfach an der falschen Stelle.
Ja.
Auf jeden Fall, das ist auch wieder so ein Punkt, der halt sich nur annähern kann,
mhm,
weil du unterschiedlich abgehangenes Fleisch hast, ja, unterschiedliche Fleischstücke. Am einfachsten und am verlässlichsten ist halt einfach die Kerntemperatur. Holgi hatte zum Beispiel auch einen sehr schönen Trick, wie man Steaks immer geil medium brät. Und zwar auf der einen Seite so lange braten, bis halt oben der Fleischsaft rauskommt, auf der rohen Seite.
Mhm.
Dann drehen und dann wieder, bis es da auch rauskommt. Ist aber halt auch so ein Alltagstrick. Ich werde das nochmal ausprobieren. Ich glaube, du kriegst es halt über einen Garpunkt halt viel, viel exakter hin.
Ja, klar. Weil je nachdem, wenn du ein Dry-Age-Steak hast, wird das sich wahrscheinlich komplett wieder anders verhalten, weil viel weniger Fleisch
genau
auch drin ist. Ich glaube, da
genau
gab es eine Gans- und Gar-Folge. Die letzte oder vorletzte, da hatten sie von Otto Gourmet, glaube ich, jemanden da. Der hat halt dann auch über Steak gesprochen und auch über die Gar-Methoden. Und der Helmut Gothe ist ja manchmal ein wenig von seiner Meinung sehr eingefahren. Das heißt, er lässt sich da wenig links und rechts zu und hat
ja
da seine Methode gehabt, wie er Steaks brät. Und da hat der von Otto Gourmet ihn ziemlich dann nochmal korrigieren müssen, weil einfach, es funktioniert so bei Dry Age zum Beispiel überhaupt nicht. Weil es ist ganz anders von Fleischsaft, ganz anders von der Konsistenz. Da kannst du die Druckprobe gar nicht so benutzen, weil die Konsistenz vom Fleisch komplett anders ist. Und da musst du einfach anders mit umgehen.
Ja, ist halt, wie gesagt, immer nur eine Annäherung. Und ich bin, wie gesagt, auch kein Küchengadget-Freund, aber das ist halt echt so ein Teil. Willst du auf den nächsten Level kommen? Ja, dann brauchst du halt das Tournament 3 Set. Ja, also du brauchst halt ein Kerntemperatur-Messgerät.
Ja. Musst du mal ein Foto schicken, wenn du deins hast, welches das ist?
Ja, das ist ein ganz kleines, das benutzen wir auf der Firma auch, das ist
gelbes.
Nee, es ist ein weißes. Es ist so groß wie zwei Finger zusammen vielleicht. Okay. Ja, noch so lang. Und du kaufst die Spitze halt extra. Und die Spitze kostet zwischen 5 und 200 Euro, je nachdem, welchen Temperaturbereich du haben willst. Weil das Messgerät an und für sich selber nicht das teure ist. Ne? Ah. Wenn du Temperaturen in der Industrie bis 1000 Grad messen willst, brauchst du halt eine andere Spitze, als wenn du Temperaturen bis 100 Grad messen willst. Und das Schöne ist, da kannst du dann aber auch so eine Kontaktspitze kaufen, wo du zum Beispiel die Pfannentemperatur einfach mal messen kannst.
Mhm.
Ja, ich messe jetzt zum Beispiel nicht im Alltag meine Pfannentemperatur, aber wenn ich sage, hier, ich brate auf Stufe 7, dann macht zum Beispiel Udos Herd auch eine andere Stufe 7 als meiner. Und dann kann man einmal mal gucken, okay, bei mir wird es bei Stufe 7 so und so heiß. Und wenn ihr das genauso nachmachen wollt, dann wäre die Temperatur halt folgende.
Ja.
Ne? Ja. Na, weißt du, alles andere ist halt so, wenn ich sage, ja, wir treffen uns genau um Tag.
Ja.
Ja. Oder wir treffen uns genau um Nacht. Ja, da ist halt so viel Spiel noch.
Ja.
Und das ist halt nicht, Programmierer werden das sehr schnell nachvollziehen können, weil du brauchst halt eine exakte Bedingung und nicht, ja, wenn irgendwie, ich kann das gar nicht so ungenau definieren, ja. Du musst halt wissen, wenn das Fleisch ist gut, druck dieses Dokument bitte. Ich kriege das jetzt gerade nicht zusammen. Also ich kann das gerade nicht abstrahieren.
Also ich kann das sehr gut nachvollziehen.
Kennst du diese If-Then-Verzweigung? Hast du mal programmiert?
Ich programmiere im Alltag täglich.
Okay, aber If-Then, benutzt du das auch?
Ja, das heißt, wo ich programmiere, heißt es anders, aber if ist eine, oder else if, das hast du halt.
Genau.
Genau so Geschichten, ja.
Genau. Und da schreibst du halt auch nicht, ja, wenn das so ungefähr irgendwie, oder du schreibst halt, wenn du das Steak if Zeit nach Beginn des Reinschmeißens in die Pfanne größer als 2 Minuten.
Ja.
Ja. Dann sagt das nur aus, dass du das Fleisch wendest, nachdem 2 Minuten rum sind.
Aber genau 2 Minuten. Egal, wie das Fleisch aussieht.
Genau. Es lässt vollkommen außer Acht, wie das Fleisch aussieht.
Ja.
Ja. Und dein Ziel ist ja nicht, das Fleisch 4 Minuten zu braten, sondern dein Ziel ist ja, das Fleisch genau medium auf den Punkt zu servieren.
Ja.
So, haben wir uns, glaube ich, lang genug dran aufgehalten, oder?
Ja. Perfekt.
Ich wollte zu dem Hähnchen noch was sagen.
Ja.
Denn was ich dann auch noch gemacht habe, ist, ich hatte ja so geile geklärte Butter, die man übrigens auch mal, oder Nussbutter, auch einfach mal in der Küche rumstehen haben kann.
Mhm.
Ich habe ein bisschen Knoblauch gerieben in eine Pfanne, ein ganz bisschen Butter dazu und dann nachher das Hähnchen nochmal, nachdem ich es auseinandergenommen habe, auf dem Teller damit eingepinselt. Oh, so ganz leicht, dass du weißt, dass diese feinen Aromen rüberkommen. Das ist wirklich pur Nös.
Ein Aroma-Anstrich.
Ja, sehr schön. Sehr schön. Ja, kann man bestimmt auch gut mit Thymian oder mit anderen frischen Kräutern machen. Das wunderbar.
Ja, gerade im Fett, das ist ja, das saugt ja solche Geschmäcker auf. Geile Idee.
Vor allen Dingen, wenn du dann sowas wie geklärte oder wie Nussbutter nimmst, ne, die ja für sich schon mal ein sehr geiles Aroma haben.
Ja.
Und vor allen Dingen, du brauchst dann auch nicht viel Fett. Ne?
Ja, klar.
Gerade auch so bei Gemüse. Ich habe letztens so ein schönes Bild für meine Masterclass, Kulinarikas, Ding sie da. Das Projekt, was irgendwann mal kommen soll, wo wir beide ja jetzt so ein bisschen am Besprechen und am Plan sind, gemacht von dem Gemüse in dem tiefen Teller.
Mhm.
Erinnerst du dich?
Ja.
Das habe ich ja auch gekocht und dann zum Schluss nur in ganz bisschen Butter gegeben, leider da noch in ungeklärter. Du musst, damit das halt richtig geil wird, musst du halt geklärte Butter nehmen, damit du nachher keine Stippen hast. Aber dann brauchst du nur ganz wenig, hast unheimlich viel Aroma und kochst automatisch gleich günstiger und gesünder.
Ja.
Was ich ja immer toll finde, wenn du so viele Sachen auf einmal erreichen kannst.
Mhm. Ja.
Übrigens, das gab's dann zu dem Safthuhn dazu, ne? Einfach so eine Möhre mit ein paar Salatkörnern, also hier Kürbiskerne, Pinienkerne und ich glaube Sojabohnenkerne, die ich ein bisschen mitgebraten habe. Und dann gab es halt noch eine Geflügeljü dazu. Also eigentlich eine Estragonsoße aus Geflügeljü, die so unglaublich geil war. Also so habe ich Soße gelernt, und zwar in Sternenniveau, weiß ich nicht, aber das, was ich mir unter Sternenniveau fast vorstelle. Das war so geil. So geschmacksintensiv. Wahnsinn. Wolltest du wissen, wie ich sie gemacht habe?
Okay, einen noch. Gib mir noch den Jus.
Okay, ist im Grunde genommen ganz einfach. Ich habe ja diese Geflügelfond gehabt und habe die Flügel von dem Maishähnchen abgemacht.
Mhm.
Ne? Die habe ich angeröstet, die Flügel, mit Gemüse, mit Tomatenmark, habe das Ganze aufgegossen mit ein bisschen Wasser und der Geflügelbrühe und habe das Ganze ausgekocht, so für 2 Stunden, habe es durch ein Sieb gegeben und dann einkochen lassen. Nachher ein bisschen Sahne, ganz viel frischen Estragon und ich glaube, es waren so 100 Milliliter Soße drauf, ja, bestimmt 50 Gramm kalte Butter. Und das dann durchpüriert und du brauchst dann echt nur so einen Teelöffel von dieser Soße, weil die es ist so geschmacksintensiv und geil, unvergleichlich, und zumal du sowieso schon dieses saftige Huhn hast, da brauchst du für die Feuchtigkeit keine Soße mehr. Ah, das war so der Hammer. Und ich hab unten noch was von dieser Soße.
Sack, jetzt gibt's Mittagessen, ne?
Ja, bald muss ich auch mal Mittagessen. Wobei ich mir heute übrigens mal wieder einen schönen Burger gönnen möchte.
Sehr gut. Ich lass hier im Urlaub Mittagessen einfach ausfallen.
Ist zu warm?
Ja, aber ich habe auch irgendwie keinen Hunger. Ich habe gut gefrühstückt. Frisches Baguette, also gegenüber ist so eine kleine Epicerie, das ist so ein Supermarkt, so ein Tante-Emma-Laden fast. Wir haben jeden Morgen richtig geiles frisches Baguette. Schlenderst du rüber, holst dir so eine Stange, dann wird in Ruhe gefrühstückt und dann brauche ich den ganzen Tag über eigentlich nur Mineralwasser, vielleicht mittags noch so ein Bierchen so zum Abkühlen und dann erst abends wieder irgendwas Geiles. Und dann bist du glücklich. Also ich komme ja sehr gut ohne Mittagessen zurecht.
Ja, ich hasse dich auch. So geiles Baguette, ey, wird mir auch schon reichen.
Ich kann es dir nicht schicken, weil die Post ist so langsam. Das wäre wahrscheinlich Knüppel. Das kannst du morgen nicht mehr essen. Aber am Tag selber ist das einfach nur pornös.
Ja, ja, ich kann es mir vorstellen. Ach, herrlich.
Das Leben ist schön.
Manchmal ja.
Ja. Man muss die Zeit erhöhen, in der es schön ist.
Auf jeden Fall. Und ich werde mir jetzt erstmal einen Kaffee kochen. Mein Kaffee ist nämlich schon alle. Und wir sind heute, glaube ich, extrem lang geworden, was sehr schön ist. Wir haben uns ja auch lange nicht mehr gesprochen.
Ja.
Aber ich muss auch sagen, ich habe gar nicht mehr so diesen Druck, wöchentlich zu senden. Dann lieber, wenn die Themen drücken und raus müssen.
Ja. Wie es kommt.
Und ich kann von mir behaupten, das war eine der besten Küchenfunkfolgen seit langem.
Ich fand sie auch sehr schön. Hat sehr durchgemixte Themen. Wir hatten vieles schönes Essen drin, ein bisschen was Philosophisches, also perfekt.
Was war philosophisch für dich?
Diese Nichtraucher, das ist jetzt für mich ja eher abstrakt, weil ich ja eher Nichtraucher bin, aber es war sehr interessant für mich und küchenfremd, aber war einfach mal eine schöne Geschichte, das auch mal aus einer Sicht eines Rauchers so zu sehen.
Ja, also wenn ihr Raucher verstehen wollt, besorgt euch echt dieses Buch. Ist sehr interessant.
Wirklich. Oder den Blue Moon hören, wird verlinkt.
Genau. Genau.
Und wenn alles gut geht, hören wir uns vielleicht nächste Woche wieder, oder?
Je nachdem, wie es klappt. Aber darf ich eine Sache vielleicht noch zu Moleskins sagen? Jetzt, wo wir eh am Ende sind.
Wir sind am Ende, genau. Dann können die Leute auch abschalten, wenn die diesen Moleskin nicht brauchen, ja.
Genau. Ja. Schaltet ab, wenn ihr nicht wollt. Aber es ist ein geiler Trick. Ich habe immer wieder so Quittungen rumfliegen, ne? Und manchmal habe ich auch Bargeld hier rumfliegen, was ich halt nicht alles dabei haben will. Und oder Bastelmaterial so in meiner Arbeitstasche, weißt du, so Pappreste, aus denen ich dann irgendwie was mache. Und um die ganzen Sachen zusammen zu haben, habe ich mir dann mal so ein Fachbuch gekauft. Weißt du, es gibt so Moleskins, nicht mit Blättern drin, sondern so mit 6 Fächern.
Ja, habe ich mir auch mal geholt.
Ist sehr geil für so Kleinigkeiten. Quittung zum Beispiel. Ich habe mir einen neuen iPod Shuffle kaufen müssen, weil mein alter in den Dutten gegangen ist. Zack, packe ich da rein. Ich weiß genau, wo er ist. Mhm. Ja. Ich kann jetzt zum Beispiel auch die Fächer einfach durchnummerieren, wenn ich mehrere von diesen Büchern habe, und schreibe es in Evernote mit dazu, weil in Evernote habe ich jetzt auch abgelegt die Quittung und kann dann halt nachgucken, ist da noch Garantie drauf, ohne erstmal den Zettel raussuchen zu müssen.
Ja. Ich habe das Problem mit dem Buch, dass es sehr schnell zerfleddert ist. Also die Haltbarkeit dieses Fächerbuchs war, das ist schon älter gewesen, aber nicht so optimal. Deswegen habe ich es auch schnell an Seite gelegt wieder.
Ah, okay. Also ich muss sagen, meine, die ich jetzt hier habe, ich habe einmal ein ganz großes und einmal halt so ein Pocket-Ding. Mhm. Die sehen schon sehr, sehr gut aus. Naja, aber das Pocket-Ding lasse ich ja jetzt zu Hause halt für so Quittungen und sowas.
Ja.
Oder Karten ist auch schön, ne? Wenn du hier irgendwelche oder Bons, ja, alles, was du so an Kleinkram irgendwie sammeln willst.
Ja.
Einfach mal rein, dann ist es ordentlich weg. Es sieht sogar noch schick aus im Regal. Ja.
Das stimmt. Den Moleskine-Schrein vom Herrn Menke.
Ja. Ich bin übrigens gerade so ein bisschen auf dem schöne Kistentrip für meine Schränke, weil da fliegt halt alles drin rum und es sieht scheiße aus.
Mhm.
Und es sieht halt toll aus, wenn du es in einen Karton packst, in einen schönen und dann einfach da reinstellst. Dann hast du gleich aufgeräumt, das ist staubsicher.
Kartonchaos, ja. Ich meine, das im Karton ist Kartonchaos.
Kartonchaos, genau.
Von außen sieht's aus wie geleckt und innen drin ist Chaos.
Ja, aber das ist dann ja auch in Ordnung.
Ja, da darf es sein.
Genau. Christian. Schöne Sendung mit dir. Ich freue mich aufs nächste Mal, wenn ich wieder Gast sein darf hier.
Ja, sehr gerne, mein Sven. Ich freue mich auch schon aufs nächste Mal. Wer weiß, was ich bis nächste Woche wieder geilen Scheiß gekocht habe hier.
Ja, du könntest... Ja, den Burger will ich hören, ne? Mit Gänsestopfleber.
Ja, den siehst du wahrscheinlich heute Abend schon auf Instagram. Und können wir dann noch drüber reden, wenn es gegessen ist.
Ja, super. Christian, dann bis dann.
Mach's gut. Vielen Dank.
Ciao, ciao.
Bis demnächst. Ciao.
Na?
Gefällt mir.
I like it.
Awesome.
Awesome, genau.
Kann ich ja immer noch nicht glauben, dass du die so schnell weggehört hast. Leck mich am Arsch.
It's so awesome, you know, when it's like, yeah, awesome, yeah, like, you know.
Amazing.
Amazing. Yeah, like, you know. Warum bin ich denn jetzt so laut? Ah, wahrscheinlich, weil ich eben so, it's awesome, and you, maybe you like, you know. Ah, that's so, yeah, awesome.